Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi, Power, kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Ja, und wir sind die große Überraschung heute hier am Sonntag, ne?
Zack, 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 zack.
Wir sind, da rechnen wir mit nichts und dann kommen wir auf einmal.
Wie so eine Linke, die auf einmal so zack, sich so aus dem Nebel heraus, zack, direkt an die Backe. Hast gar nicht mitbekommen, so schnell geht das.
Man rechnet mit nichts und dann kommt noch weniger. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Hier sind Olli Schulz. Ja, die Gag-Piraten aus dem Radio sind zurück.
Ja, der Janni und der Olli. Olli ist
Janni Böhmermann. Ich grüße
dich.
Ja, Mensch,
ist egal. Du bist wieder in deutscher Manchester-Szene. Du siehst toll aus, so braun gebrannt.
Dankeschön. Ein bisschen,
also die Haare sind so schön kurz. Ja. Ist echt toll.
Ich hab mich ein bisschen gestylt. Ich war drüben und habe neue Einflüsse. Silicon Valley, mir neue Einflüsse. Gut, ich habe mir so ein Vollbart, so Lederarmbänder und eine Brille, ein Brillengestell jetzt.
Und wie funktioniert denn jetzt dieses Internet? Kannst du uns das mal bitte erklären, damit wir auch endlich Anschluss finden?
Eine Sache ist klar, Internet darf nicht kostenlos sein. Ich finde, wir sollten uns da alle was überlegen, wie das Internet, also wie wir da mehr Geld rausholen können. Zum Beispiel auf meiner Homepage, wenn du da irgendeinen Artikel anklicken willst, dann kostet das jetzt 99 Cent. Oder wenn du ein Foto runterladen willst.
Weil Olli Plus.
Olli Plus, genau. Olli Schulz Plus. Das kann nicht alles umsonst sein, ne? Wir können den Leuten noch nicht alles vor die Füße schmeißen und denken, dass sie das dann irgendwie wertschätzen. Das ist Quatsch, Jan. Das muss alles mit einer, also wir müssen unsere geistige, körperliche und finanzielle Überlegenheit auch mal wieder ausnutzen. Und da sind wir schon beim Thema der heutigen Sendung.
Genau. Überlegenheit ist das Thema der heutigen Sendung. Überheblichkeit ist sowieso das Subthema einer jeden Sendung von Sanft und Sorgfältig. Heute geht es aber ums Thema Überlegenheit, und zwar geistige, körperliche und vor allen Dingen finanzielle Überlegenheit. In dieser Woche haben wir, wenn ich es richtig verstanden habe, uns sämtliche südeuropäischen Staaten zu Untertanen gemacht, indem wir, glaube ich, am Freitag, hat der Bundestag zugestimmt, dass jetzt die Griechen kriegen ihre Ziegen vergoldet. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind wir jetzt endgültig das, was wir nie geschafft haben mit Panzern und Raketen, haben wir jetzt über den Geldmarkt bekommen.
Ja, die Weltherrschaft. Die finanzielle Überlegenheit. Ja, wir sind die Besten. Also wir sind, sagen wir mal so, wir sind die Reichsten oder so. Ja. Oder wir sind die irgendwie bestimmen, wer gerade verkackt und wer nicht. Also wir sind immer noch am längeren Hebel. Das wird nicht mehr lange so sein, weil irgendwann bricht der Hebel mal ab, Jan, da bin ich ganz sicher. Ne?
Nach Fest kommt ab, hat mein Vater immer gesagt, wenn ich mich versucht habe als kleiner Handwerker irgendwie selbst ein bisschen rumzuschrauben, dann habe ich immer die Schrauben so festgedreht. Er hat immer von hinten gesagt, so mahnend, junger Mann, du machst das ganz gut, aber vergiss nie, nach Fest kommt ab.
Richtig.
Und erst später, als ich die Kraft eines ausgewachsenen Mannes hatte, wusste ich, was er damit meint. Wenn man ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich, hatten wir hier in der Straße so Rohrarbeiten und da musste ich alle Wasserhähne, dieses Sieb da an den Wasserhähnen oben abdrehen, weil das alles verstopft war mit dem Scheiß, der aus den Rohren kam. Und ich habe einfach gedreht und gedreht und gedreht und auf einmal ist eine Armatur abgebrochen. Und ich habe diese teuren goldenen Wasserhähne von meinem ZDF-Geld gekauft. Du meinst, was das kostet, sich da so ein Sieb neu zu kaufen? Das ist megamäßig teuer. Nach Fest kommt ab.
Wenn man sich so eine Limited Edition holt, so, dann braucht man ja immer die Einzelteile und die sind ja besonders teuer, das stimmt. So,
ja, das ist echt mega,
begibt man
mega
sich in die Fänge von so einer, also von so einer Geldmaschine eigentlich. Wenn du dir nämlich teure Sachen, das ist genauso mit einem teuren Auto. Wenn du dir einen Rolls Royce kaufst und da geht irgendwie hier der Kassettenrekorder kaputt, dann kriegst du ja nicht irgendeinen. Da muss ja wieder ein Rolls Royce Kassettenrekorder sein, der da eingebaut
wird.
Vor allem im Jahre 2015 gibt es den nur ganz selten, den Rolls Royce Kassettenrekorder.
Und ich hab öfter schon mal gedacht, vielleicht, Jan, pass mal auf, kauf dir einfach für dich und deine Familie ein Schloss in Brandenburg. Das ist mega günstig, so für 1 Euro und sowas. Muss man nur ein bisschen renovieren. Und dann hast du so ein renoviertes Schloss. Aber was du halt vergisst, der Garten muss gemacht werden. Ja. Es muss abgewaschen werden. Es muss jemand irgendwie den Angestelltenflügel putzen und so. Also das ist alles, das hat ja wahnsinnig viele Folgekosten. Initialkosten ist nicht so hoch, ein Schloss in Brandenburg, aber dann sitzt du halt auf der Kohle da monatlich 80.000, 90.000 Euro nur für den Unterhalt, damit du da überhaupt ein bisschen warme Räume hast.
Ja, und dann brauchst du eine Entourage an Leuten, die du bezahlen musst, ne? Ach, ich hätte so gerne eine Entourage, Jan, ne?
Ich auch.
Aber ich hätte gerne eine Entourage an nur geilen Leuten, die sich so um mich herum, so auch kreative, also Input-Typen und Leute, die irgendwie auch Lust haben, meinen Scheiß zu verfolgen und zu supporten. Problem ist, die haben alle keinen Bock. Die haben mich alle schon gefragt, die coolen, geilen Leute. Die haben alle keinen Bock auf meine Entourage irgendwie.
Die sind mit Haftbefehl auf Tour. Ich glaube, die sind gerade, also Entourage-fähige Leute gibt es in Deutschland ja eh sehr wenig. Der Deutsche ist aus historischer Erfahrung nicht mehr geneigt dazu, einfach blind anderen Leuten zu folgen. Deswegen ist Entourage nicht mehr so angesagt. Und die wenigen, die es noch gibt, die sind mit Haftbefehl auf Tour.
Ja, oder mit Charles Manson irgendwie, ne?
Das ist auch so eine Sache. Heiße. Sex-Entourage.
Ja, der will ja seine 27-jährige Freundin heiraten. Charles Manson, der Massenmörder, der seit 30 Jahren oder 40 Jahren im Gefängnis sitzt, will sie heiraten. Jetzt hat sie aber Fotos im Internet veräußert von den beiden und er hat das mitbekommen, jetzt will er sie doch nicht mehr heiraten. Und jetzt ist er sauer. Es ist ja sauer. Er sitzt im Knast und dampft vor Wut. Und
sag mal, Charles, sind das da Wutfalten auf deiner Stirn oder ein Hakenkreuz? Oder beides?
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ich war ja in Kalifornien und bin da durch die Canyons gefahren und ab und zu sich so abgelegene Häuser. Und da denke ich, da wohnen so ältere Männer im weißen Gewand, umringt von so einer Entourage von jungen Leuten, die anbeten, nur weil die alt sind. Weil junge Leute kannst du auch noch in das Licht führen. Den kannst du irgendwie, wenn du alt bist, erzählen, du hast total viel Lebenserfahrung, dabei bist du einfach nur alt geworden, hast dich so durchgesleckert. Aber die glauben dann vielleicht, dass du irgendwas hast. Das ist ja mit Charles Manson nicht anders. Der hat nur Gülle geredet. Aber trotzdem sind ihm ganz viele Frauen verfallen gewesen. So, ne? Das ist,
Die hatte er auf jeden Fall, weil ich glaube, Charles Manson hat nie wirklich selber jemanden umgebracht, sondern hat immer nur so
Auftragsarbeiten,
der hat quasi Auftragsarbeiten erledigen lassen. Er hat immer gesagt, du geile 18-Jährige, bring mal die Frau von Roman Polanski um.
Genau, erst hast du mit mir Sex und danach gehst du noch los, ein paar Leute umbringen. Wie krass eigentlich, ne? Also wirklich, das ist halt so die Gefahr, ne? Junge Leute irgendwie, deswegen muss man es ist nie verkehrt, eine Vorbildfunktion zu sein, ein guter Typ.
Und das ist ja übrigens ein Stichwort Dämonisierung von Personen. So Leute wie Hitler zum Beispiel.
Ja.
Es gibt ja nur ganz wenige Aufnahmen von Hitler, wie er wirklich sprach. Man kennt ihn immer nur er steht vorm Reichsparteitag, auf dem Reichsparteitagsgelände und spricht zu den Massen und dieses Dämonische, was er in allem hatte. Aber es gibt ja Geschichten von Leuten, die ihn persönlich kennengelernt haben, waren Socializer. Ansonsten kannst du natürlich nicht Leute so manipulieren und für dich einnehmen.
Es gibt eine Aufnahme, die jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist über Hitler. Ich musste mal bei YouTube auch gucken. Es wurde lange angezweifelt, aber jetzt wurde wohl festgestellt, das ist wirklich seine Stimme. Der redet so ein bisschen wie Franz Josef Strauß oder so. Also so ein bisschen so, wenn er ruhig ist.
Aber lustig, ich habe sie auch gehört, die Aufnahme. Und dieses Dämonische, was wir natürlich von ihm kennen, ist die eine Seite, die öffentliche. Aber der nach innen gerichtete öffentliche Hitler war ein Socializer. Ansonsten hätte er das überhaupt nicht hingehauen.
Aber ist dann zum Beispiel, Jan, da habe ich mal eine Frage, ist denn der Umkehrschluss, dass Leute, die in der Öffentlichkeit sehr sanftmütig sind, dass die dann privat nur schreien vielleicht? Also Jürgen Domian zum Beispiel, der macht ja diese Sendung jeden Abend und der ist ja immer so nett, hört zu. Und dass der vielleicht privat voll der Choleriker ist, weil der halt seine gesamte...
Ja, ich kenne ihn ja privat.
Okay. Ein bisschen.
Ich muss sagen, dass das ist tatsächlich...
nicht so,
Jürgen,
ne?
Domian ist wirklich nicht so. Das geht auch gar nicht anders, weil der hat so einen Job, das ist so krass, nachts um eins immer die ganzen Störfälle irgendwie zu bearbeiten, da musst du auch ausgeglichen sein privat. Der ist wirklich ein wahnsinnig ausgeglichener
Mensch.
Ich
finde den ja auch gut, ne? Ich mag den ja gerne. So, Jan, was machen wir heute? Wir reden über, ich habe so viel noch mit dir zu quatschen, ich bin am Überlegen, ne? Also ich bin am Überlegen über Überlegenheit. Körperliche, geistige, finanzielle. Langsam muss man sich mal für eine Sache entscheiden. Darüber reden wir jetzt gleich heute bei Sanft und Sorgfältig. Die große Gag-Sendung am Sonntag mit auch Inhalt, ne?
Ja, ein kleines bisschen Inhalt. Weißt du, was mir heute noch passiert ist?
Na?
Wirklich wahr. Ich bin auf meinem Massagekissen eingeschlafen und heute Morgen aufgewacht und es lief immer noch.
Kann
mich natürlich direkt entschuldigen, das ist mega peinlich. Mein Massagekissen ist der einzige quasi menschliche Kontakt in meinem Leben. Ich habe direkt einen Blumenstrauß gekauft, weil das ist natürlich mega peinlich. Beim massiert werden, einschlafen.
Ja, und es gibt so viele Frauen da draußen vor den Radios, die jetzt gerne dein Massagekissen wären. So, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann geht's hier weiter.
Massage für die Seele. Hier ist was Schönes von El Giro.
Yeah,
ich hasse El Giro. Ich liebe El Giro. Hier ist El Giro und Your Song. Gucken, ob die das bei Radio 1 wenigstens raussuchen. Das aber kann ich mir vorstellen.
Ist das nicht von Elton John?
Ja, aber der hat eine Coverversion gemacht. Ganz toll. Der singende Psychiater. Hier ist El Giro.
Pass auf, ihr Scheißer, ja? Uns ist das völlig egal. Ob jemand aus Berlin kommt, aus Hamburg oder sonst woher, es ist völlig scheißegal. Verstehst du? Scheißegal!
Ja, scheißegal. Hauptsache, sie hören heute wieder zu.
Scheißegal!
Es wird nicht scheißegal, wo man herkommt, ne? Hauptsache, man findet Sanft und Sorgfältig gut.
ja, oder zumindest hat's schon mal gehört. Hier ist Sanft und Sorgfältig. Ihre ARD-weite Supersendung für junge Leute und jung gebliebenen vor allen Dingen. Junge. Oh, Entschuldigung. Ich esse gerade Krokanteier, die noch von letztem Ostern übergeblieben sind.
Ja.
Obwohl das nächste Ostern steht ja schon fast wieder vor der Tür.
Stimmt.
Du, Olli, ich war am Mittwoch auf dem Rockkonzert. Ich muss sagen, das war das erste Mal. Also das war bei Morrissey letztes Jahr, aber das war jetzt ja eher ein ältere Leute-Konzert, wo die Musik schon so ein bisschen so auf EU-Lautstärke runtergedrosselt wurde, damit das nicht allzu laut fiept in den Ohren. Mhm. Das war so ein richtiges Rockkonzert für junge Leute im Palladium in Köln am Mittwoch war ich bei Kraftklub.
Palladium ist großer Laden, ne? Großer Laden.
Riesengroßer Laden, also quasi Palladium ist eigentlich die letzte Stufe, bevor du in die Lanxess Arena gehst.
Und wie viele Leute passen da rein?
Also ich würde sagen, stehend waren das bestimmt 4.000.
Wow, oh, da kann ich nicht mithalten. Ich spiele im Music Hall, Köln Music Hall spiele ich. Jetzt auf der
Live Music Hall.
Live Music Hall.
Ist das, ja, die ist direkt hinter unserem Studio. Das ist ja lustig. Dann
ist die
mal
größer? Ist die noch? Nee, die ist kleiner, ne?
Die ist ein bisschen kleiner. Da haben wir jetzt Blumenfeld gespielt. Hat eine etwas schlechte Akustik, muss ich sagen, die Live Music Hall. Also was ich so gehört habe, enttäuschende Akustik. Aber naja, ich meine,
unser Mischer ist ein Hexer. Der macht das alles. Also wirklich.
Und ich stand da bei dem Konzert.
Bei Kraftklub, ne?
Bei Kraftklub. Und das super Tour, super Jungs, alles toll, ne? Aber es war so laut, dass ich Nasenbluten bekommen habe.
Quatsch.
Es war wirklich. Doch, es war so laut, ich bin das nicht mehr gewöhnt, ich kann mich noch daran erinnern, ich war das letzte Mal bei so einem lauten Konzert bei den Ärzten irgendwie mit 19, wo man danach zwei Tage lang so ganz taub nur noch hört, das ist nichts mehr für mich und ich war dann echt müde, so um 22.30 Uhr habe ich dann angefangen zu gehen, weil ich nicht mehr konnte und bin dann einfach nach Hause gefahren, tat mir auch echt leid, aber ich konnte nicht mehr, ich bin so kurz vor Schluss gefahren, ich bin einer, der bei Konzerten kurz vor Schluss fährt, ich bin
bist
alt.
Bist du von der Band eingeladen worden oder bist du privat hingegangen so? Oder
von der Band eingeladen worden, ich hab gedacht, ich will mir das unbedingt mal angucken, weil jetzt, das letzte Mal waren die glaube ich im Gebäude 9 in Köln, als sie das letzte Mal in Köln waren und das ist halt so ein 300-Leute-Laden und die haben sich da echt hochgespielt zum Palladium.
Ja.
Und das ist, wollte ich mir mal angucken, wie das geworden ist. Und das sind einfach natürlich schmutzige. Die leben noch den echten Rockstar-Style. Die können das aber auch. Die sind Mitte 20, die haben alle noch keine Kinder und so. Die sind noch, kommen dann nachts morgens um 5 ins Hotel und fahren dann morgens um 7 wieder los und wissen nicht, in welcher Stadt sie sind und so.
Ich hab die ab und zu, weil die direkt in dem Studio, wo ich auch immer bin, aufnehmen, habe ich die letzten beiden Platten öfter mal getroffen. Die wirken eigentlich relativ vernünftig. Ich glaube.
Die sind relativ
vernünftig. Das darfst du aber niemandem sagen da draußen.
Das
ist das Doofe. Ich will auch gar nicht den Ruf. Krass, ne? Du kannst den Ruf
der
einer
Felix
Band.
Hat ja so schlimm, der hat ja so schlimm mit Drogen. Das ist Wahnsinn. Der Sänger und der sein Bruder. Junge,
das Christel Mess. Du kannst ja den Ruf einer Band ruinieren, wenn du sagst, die sind vernünftig. Und also, oh come on, die sind nicht vernünftig. Doch, die sind.
Weißt du, doch, man hört ja viel, was bei Haftbefehl auf Tour geht, aber Kraftklub ist richtig krass. Die sind mega krass. Das sind echte Rockstars noch.
Na gut,
die machen's.
Am besten kann es immer.
Die haben eine Ziege mit auf Tour
für
Geschlechtsverkehr, falls einer mal möchte. Wirklich.
Wirklich?
Die steht im Catering immer, die Sexziege. Steht am Catering, falls einer entweder Hunger auf Nudeln oder Bock auf Sex mit
erzähl mal ganz kurz vom Konzert, Jan. Sorry, wenn ich unterbreche, aber ich gehe ja selber bald auf Tour. Was bieten die den Leuten so? Ich will nämlich mal gucken, womit arbeitet die Konkurrenz? Haben die irgendwas auf der Bühne, irgendwelche Features noch?
Ja, Pyrotechnik. Die sind mittlerweile in der Hallengröße angekommen, dass sie Pyrotechnik haben. Und der Felix erzählte mir dann, ja, und zwar ist das so, das Teure ist gar nicht die Pyrotechnik, sondern das Teure ist der Typ, der die installiert. Und wenn du einen hast, wenn du es bezahlen kannst, der dir die Pyrotechnik an die Bühne schraubt, ist egal, ob du da irgendwie 5-mal das knallen lässt oder 80-mal, das kostet jetzt nicht mehr so viel. Das Teure ist halt der Typ, der diese Sprenglizenz hat. Und da haben die ja irgendwelche Knalleffekte abgefackelt. Ich meine, ich hatte eh schon Nasenbluten und mir ist ein Testikel außer Hose rausgefallen, als sie am Ende von einem Song einfach so einen Knall gemacht haben. Es war so laut, das war wirklich, ich kann das nicht mehr, Olli. Ich bin jetzt 34.
Ich kann es noch nicht mal mehr, wenn ich auf der Bühne stehe, mit 41 jetzt. Das ist also.
Erschreckst du dich bei deiner eigenen Pyros?
Stell dir mal vor, irgendwann ist der Sänger von Rammstein so alt, dass er einen Herzinfarkt auf der Bühne kriegt von seinen eigenen Pyros, weil das alles so anstrengend ist.
Nee, dann oder weil ihm einfällt, dass er mit Sofia Tomalla zusammen ist. Wenn er auf einmal so kurzen Lichtmoment.
Was habe ich gemacht?
Fuck, das ist ja Sofia Tomalla. Fuck.
Keine Ahnung, die war gerade in deiner Sendung, du musst hier vorsichtig.
Ja, nee, mega nett, war wirklich super nett.
Die war in deiner
Sendung. Tolle Frau.
Ich habe mir vorgestern und gestern alle der Sendungen angeguckt, ZDF, weil mir wurde vorgeworfen, ich kümmere mich nicht mehr genug um unsere privaten. Also haben wir alles
angeguckt. Von wem wurde dir das vorgeworfen?
Hat mir einer geschrieben, ja, hier komisch, dass du Jans Sendung hast du noch nicht gesagt, hast du noch nicht gesehen. Aber ich war auch im Urlaub und im Urlaub gab es kein Internet bei mir. Und deswegen habe ich mich zu Hause schön frei gemacht, untenrum habe deine ganzen Sendung geguckt.
Ah ja, fab.
Jan, wie geht's? Es geht heute so ein bisschen um Überlegenheit.
Genau.
Du bist jemand, der auch mehr so auf die geistige Überlegenheit Wert legt, oder?
Ja, naja gut, also mit Äußerlichkeiten kann ich nicht auftrumpfen, das ist uns beiden bekannt, machen wir uns mal nichts vor. da habe ich aufgegeben. Deswegen versuche ich es jetzt intellektuell. Klappt auch nicht so richtig, weil ich habe natürlich nicht studiert. Ist ein Manko.
Ja,
ist in Deutschland nicht. Ein Manko. Du wirst in Deutschland nicht ernst genommen, wenn du nicht mindestens sieben Semester irgendwie auf Bachelor irgendwas studiert hast und wenn es irgendwie das Lächerlichste von der Welt ist. Aber das ist das Mindeste, um an diesem in irgendeinem Diskurs teilnehmen zu können. Kann ich nicht mitbieten. Nicht mitbieten. Ich bin da raus aus dem Game eigentlich auch. Also Überlegenheit bei mir nur sexuell.
Ja, sexuelle Überlegenheit ist natürlich sehr, sehr gut. Wenn man, also dafür muss man natürlich auch ein erfahrener Showman auf der Bühne sein.
Im Sex-Game sein.
Und die Sache ist ja jetzt auch die, also ich denke auch so, also Intelligenz so, ne? Also so eine geistige Überlegenheit. Das ist geil, wenn du es hast. Hä? Aber die kannst du dir auch nicht anlesen. Viele Leute denken jetzt zum Beispiel Bodybuildern, ne? Also ich habe neulich so einen kennengelernt, der sein ganzes Leben sich dem Kraftsport jetzt hingegeben hat. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Der Typ sieht aus wie eine Maschine. Und dann meint er, ja, ist mir aber zu wenig. Ich lese auch viel. Ich habe mir viel angelesen. Und das ist dann auch, ich finde, es ist ein Trugschluss, wenn du denkst, dass du geistige Überlegenheit dadurch besitzt oder erreichst, indem du dir viel anliest, so, ne? Also es ist ja auch Quatsch. Ja.
Genau, und vor allem muss man nicht immer nur alles wissen. Also es reicht bei Hegel zum Beispiel. Hegel muss man nicht verstehen, es reicht, wenn man weiß, dass er ein Arschloch war.
Ja,
es reicht,
genau.
der geschrieben hat, hat keiner verstanden, was er geschrieben hat. Und noch heute versteht es keiner. Hegel war ein Arschloch. Das siehst du schon allein daran, wie er schreibt. So, da musst du nicht besonders schlau für sein und trotzdem kannst du dann bei Hegel mitreden.
Ja,
Hegel war ein Arschloch.
Aber
guck doch mal, wie er geschrieben hat.
Natürlich hat er Scheiße geschrieben und außerdem kommt dazu, es gibt aber dann immer so eine Phase bei Studenten und so oder Studenten und generell, wo man dann sagt, so Hegel ist geil oder das hier und das hier.
Ja, aber Hegel, es hat noch nie einer gesagt, Hegel ist geil. Und du kriegst auch nicht mal, also nicht die allerletzte Germanistikstudentin oder irgendwie Philosophie-Erstsemestertante, kriegst du irgendwie zu
wenn sie gerade in der subversiven, wenn sie in der subversiven Phase ist, wo sie Sachen, die alle anderen Scheiße findet, es ist ja genauso, dann kommt irgendwann, gibt es so Leute, die haben so eine rechte Phase und sagen, ja, war ja gar nicht alles schlecht damals. Aber auch zwei Jahre später können sie sich nicht mehr dran erinnern. Also es ist ja so, dass Leute sich gerne irgend so, um subversiv zu sein oder um krass anzuecken, sich irgendwie was aneignen, von dem sie der Meinung sind, das ist jetzt irgendwie qualitativ gut oder wichtig oder sonst was. Das ist ja auch so eine Sache, um dann aber auch nur andere Leute damit zu schocken.
Aber ist das was Deutsches eigentlich? Also auch, ich merke das immer im Humorgeschäft zum Beispiel, dass der Deutsche an sich nimmt nichts ernst, was nicht so ein kleines bisschen wenigstens nach Goethe riecht oder nach irgendwas mit Schlauheit oder irgendwas, wo man auch was lernen kann. Also das Unterhaltung um der Unterhaltung willen ist dem Deutschen ja eher fremd. Also der Deutsche lacht nur, wenn es irgendwie auch ihn intellektuell weiterbringt zum Beispiel.
Wenn es ihn angeblich intellektuell oder wenn er denkt, es ist jetzt eine intellektuelle Pointe gewesen. Er hat da noch nicht mal drüber gelacht und sagt dann aber mit ernster Miene, das ist verdammt schlau. Hm. Und hat sich überhaupt nicht darüber freuen können.
Ja, so Reaktionen von Deutschen auf Humor, das kriege ich auch mal mit. Also das größte Lob ist zum Beispiel sowas wie, das war handwerklich ganz gut gemacht.
Genau, der handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Das finde ich auch so gut. Ja, handwerklich gut gemacht. Jetzt brauchen wir einen handwerklich gut gemachten Song. Hast du einen Wunsch?
Ich habe mir eben El Giro gewünscht. Jetzt darfst du mal was machen.
Ach so.
Aus deinem iPhone.
Ach, weißt du, ich war Montag hier bei meinen alten Bekannten bei Zirkus Halligalli und da habe ich Deichkind getroffen. Die haben da auch Auftritt gehabt.
Ach, super.
Ich mag ich ja auch so gerne.
Sind gute, aber ich war auch bei mir in der Sendung, die sind gute Typen, muss man mal wirklich sagen. Ne?
Und vor allem so eine krasse, geile Bandgeschichte, auch eine traurige Bandgeschichte, wie viel da passiert ist in dieser Band und so. Und ich habe mich total gefreut, den Ferris MC, den Philipp und Porky zu treffen. Deswegen wünsche ich mir jetzt was von Deichkind. Aber die erste Single nochmal, hier ist so eine Musik.
Oh.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Yeah, Sanft und sorgfältig ist hier the German Show in the Radio.
Yeah,
hier ist Olli Schulz
awesome
und Jan
Show.
Böhmermann. Das war eben gerade Deichkind. Muss ich auch nochmal ganz kurz sagen, ist eine Band, du hast völlig recht, ne? Deichkind sind eine Band mit einer richtigen erwachsenen Bandgeschichte. Forget One Direction, diese ganzen gegelten Sunny Boys. Das ist eine Band, die hat schon alles mitgemacht. Private Zwistigkeiten. Dann ist da einer weggestorben. Dann andauernd kommen neue Leute dazu. Philipp ist, glaube ich, der Kern, ne? Philipp ist so ein bisschen der Kern.
Und ich glaube, der eine Produzent von denen auch noch. Weiß ich nicht ganz genau. Aber auf alle Fälle, es hat sich ganz schön transformiert, die Band. So, ne? Das kann man
Ja, und
sagen.
Ganz wahnsinnig entspannte Typen, die das ganze Entertainment-Game auch nicht allzu serious nehmen, ne?
Ja.
Also muss man wirklich mal sagen, ist auch so eine deutsche Nummer. Unterhaltung, da wird, also Stichwort frei nach Peter Licht, wettentspannen, funktioniert auch im Entertainment-Game nicht. Ist so ein bisschen, man muss das schon so ein bisschen einfach auf die leichte Schulter nehmen.
Ich habe eine Freundin von mir, die neue Platte vorgespielt, die so ein bisschen jünger ist auch und die meinte, ach, come on, dieser Electro-Clash-Kram, das ist doch so 2006 und so. Aber weißt du was, ich bin zum Glück in so einem Alter, da geht es mir nicht mehr darum, was jetzt 2006, 2014 oder sonst was ist, sondern man hat Respekt vor so einer Leistung, die man macht, so, ne? Und ich das ist so schön, wenn man nicht mehr wenn man nicht mehr in diesen popkulturellen Zeitkontext stecken will und irgendwie sagt, das ist doch so nicht mehr up to date oder so. Weil ich finde das irgendwie gut, wenn eine Band nach 15 Jahren wieder eine Platte rausbringt. Also 15 Jahre, nachdem sie angefangen haben. Ich habe nämlich damals als Ordner 1997, 96 beim ersten Deichkind-Konzert im Mojo Club gearbeitet. Das war ein Promokonzert für die Plattenfirma damals. Und da haben die noch so weiße Anzüge angehabt. Das sah nicht so geil aus. Aber... Aber da habe ich da nochmal 2000, da war gerade dieser Umbruch, da hatten sie gerade vom Hip-Hop so in diese Elektroschiene, da habe ich nochmal mit denen gespielt und ich dachte, das wird nie was, dieser neue Kram hier mit Remy Demi. Und dann haben sie in Leipzig mit mir zusammengespielt und die haben die ganze Hütte so zum Einstürzen und haben mich auch echt eines Besseren belehrt und haben die ganze Hütte zum Einstürzen gebracht mit einer unfassbaren Show. Da wurde das Sofa noch ins Publikum geschmissen und hier und da. Da hatten die noch nicht diesen kompletten Aufbau, den sie jetzt haben. Aber es war wirklich sehr, sehr gut. So, Jan, heute geht's aber trotzdem auch um Überlegenheit, ne? Körperliche Überlegenheit ist auch so eine Sache. Ich denke, dass ich dir körperlich überlegen bin, ne?
Das glaube ich auch. Du bist ein groß, du bist, glaube ich, 2 Zentimeter größer als ich und ein bisschen breiterer Typ. Du isst mehr als ich. Ich bin ja so ein Gelegenheitsesser. Also ich ertappe mich manchmal teilweise da wie so ein Varan eigentlich. Ja. Ich ertappe mich dabei, dass ich dann da irgendwie in der Sonne liege und seit 5 Tagen nichts gegessen habe, weil ich irgendwie mit Arbeit beschäftigt bin. Und du langst mal gerne zu. Ich weiß, als wir uns mal für dieses komische diese EPK da getroffen haben, wo wir in diesem Landhaus dann am Ende essen waren. Da muss man schon sagen, du bist so ein Hausmannskosttyp. Du langst gerne zu. Hier noch ein Knödelchen, da noch ein bisschen, Rotkohl. Darfst du ein bisschen mehr sein, Herr Schulz? Und dann kam da noch irgendwie, haben sie noch Kroketten gebracht für dich. Du warst ja wirklich, du warst ja richtig zugelangt am Buttergemüsekarussell.
Ich gehe auch gerne zum Asiaten zu lang zu. Da gibt's auch immer, da kriegst du immer, was du willst und so viel du willst. Das ist schön.
Zu lang zu.
Die haben All You Can Eat Buffet.
Bei uns gibt's in Bremen Nord oder in Leuchtenburg in Viehgesack, gibt's zu Hause einen Chinesen, der heißt Panda und der hat immer so ein All You Can Eat Buffet für, ich glaube, 7 Euro oder sowas, wo sie der halbe Stadtteil, wir sind ein sozial schwacher Stadtteil, Viehgesack ist immer ein bisschen abgehängt sozial, wo die halbe Groner Düne, unser sozialer Brennpunkt, mittags essen geht bei Panda. Man fährt dahin mit den ganzen aufgetunten Opels und steht auf dem Parkplatz und isst dann für 7 Euro All You Can Eat und ich frage mich, was das eigentlich ist, was man da für 7 Euro bei Panda.
Wo kommt das Fleisch her? Na?
Ja, wahrscheinlich von Pandas. Von Pandas. Vermutlich ist der Name Programm.
Man müsste Tiere dazu abrichten, dass sie die anderen Tiere umbringen, dann würde es den Menschen nicht mehr so leid tun, Fleisch zu essen. Wenn man die Tiere, wenn man, weißt du, was ich meine? Wenn der Mensch nicht mehr Hand anlegen würde in der Schlachterei, sondern das so einen distressierten Affen machen lassen würde, der zum Beispiel die Kuh aufschneidet und so. Wenn man die Tiere instrumentalisieren würde, dazu die anderen Tiere und dann auch verpacken, wenn alles aus rein biologischer Haltung, alles aus Tierhaltung, kann man dann wieder schreiben, weißt du?
Ja, das ist eine gute Idee für die industrielle Tierhaltung, dass die Menschen gar nichts mehr machen müssen. Schlachthöfe werden zukünftig betrieben von anderen Tieren oder von schlauen Tieren, von Walen oder von Delfinen. Das ist logistisch ein bisschen schwierig, weil man natürlich das alles unter Wasser stattfinden lassen muss, aber es wäre natürlich ethisch ein Fortschritt.
Das wäre auf alle Fälle total gut. Und wenn dann selber hier, wenn das Bolzenschussgerät von so einem Affen dann hier bei der Kuh, weißt du?
Ins Wasser reingehalten wird.
Und dann kommt der Delfin und knabbert da die Bauchdecke auf von der Kuh und dann kommen so andere Fische und tragen dann das Essbare nach oben ans Wasser. Also wieder, das sind so Ideen. Ja,
die ganze Schmutzarbeit für uns Menschen müssen eigentlich Delfine erledigen. Die sind auch sympathischer als wir Menschen, muss man auch mal sagen. Ja. Immer ein Lächeln im Gesicht, immer einen frechen Spruch auf den Lippen. Und natürlich diese Legende, dass sich auch Delfine der homosexuellen Liebe zuwenden, indem sie sich gegenseitig in ihre Atemlöcher gibt's ja, soll es ja wirklich geben, dass sie dann quasi das.
Delfine sind ja angeblich so sein. Schwule Haie.
Delfine sind Schweine, das ist wirklich so. Und das wäre eine gute Idee. Ich schreibe mal einen Brief an die Bundesregierung, ob das nicht irgendwie vereinbaren lässt. Die ganze Schmutzarbeit für uns Deutsche sollten Delfine erledigen.
Ja,
fertig aus Mickey Maus.
Das sind niedliche Tiere und wenn die Schuld kriegen, dann ist aber gut mit dem sauberen Image vom Delfin. Dann wird das ganz schnell.
Ja, vielleicht könnte der Delfin uns auch in Europa wieder so ein bisschen auf neue Image-Sphären. Haben wir in Deutschland echt Delfine? Ich glaube, im Heidepark gab es früher mal ein Delfinarium. Die sind aber
alle weggestorben, als der Ex-Mann von Sarah Connor da aufgetreten ist.
Marc Terenzi.
Das
war im Europapark Rust. So. Ich glaube, der ist im Europapark Rust aufgetreten. Im Heidepark ist immer nur einmal im Jahr, glaube ich, ein Konzert von Nena oder Lena Meyer-Landrut. Die treten da immer auf.
Heidepark würde ich auch gerne mal spielen mit meiner Band.
Wirklich?
Ja, warum nicht? Why not?
Wir laufen auch bei Enjoy, also mitten im Heideparkgebiet. Dann ist es hier mit einer offiziellen Bewerbung. Olli Schulz würde gerne auftreten bei euch in der Wildwasserbahn.
Ich darf ja immer nicht so viel sagen hier. Aber soll ich mal sagen, ich habe ja auch gesagt, ich würde auch gerne mal in Berlin irgendwie eine Haltestelle ansagen. Jetzt hat sich die BVG bei mir gemeldet, ne? Also wirklich? Beziehungsweise, ja, vielleicht hätte ja auch irgendjemand nur so ausgegeben. Aber vielleicht habe ich bald die Möglichkeit, hier auch was anzusagen mal.
Also welche Haltestelle würdest du gerne sagen? Der Dieter Haller von hat ja die Negerstraße angesagt.
Die Mohrenstraße.
Nein, der hat, glaube ich, Negerstraße gesagt. War das nicht der Skandal? Habe ich das falsch verstanden?
Ja, das ist
ja echt. Ja. Habe ich falsch verstanden. Ich glaube, er hat Mohren gesagt, aber er meinte Neger und das war rassistisch.
Das ist auf alle Fälle rassistisch. Sag mal, wenn man erfolgreich ist, fühlt man sich dann eigentlich auch. Wann fühltest du dich das letzte Mal jemandem richtig unterlegen?
Unterlegen täglich? Ich gehe raus und sehe, wenn ich hier, da unser Studio ist in Köln-Ehrenfeld, einem Stadtteil mit vielen Menschen, die die Boss-Transformation bereits hinter sich haben seit Jahren. Und ich fühle mich körperlich oft überlegen. Also körperlich immer, intellektuell auch oft. Einmal die Woche eigentlich immer, wenn wir die Sendung machen, wenn wir von Susanne Wündisch oder jetzt Luise hier angeleitet werden. Das sind diese Redakteure, die wir hier teilweise haben. Das sind solche studierten Powergranaten, kopfmäßig. Da fühle ich mich eigentlich einmal die Woche traditionell unterlegen.
Ich fühle mich auch immer bei jemandem unterlegen, der was Richtiges kann. Der so richtig was. Ich war heute bei der Physiotherapeutin, ne? Das war so eine Frau wegen meinem Rücken. Ich mache jetzt gerade Physiotherapie. Und ich war bei so einer Frau, wo ich genau gewusst hatte, wenn die unsere Sendung hört, würde die sagen, was ist das für ein Scheiß, wirklich? Was sind das für blasierte Schwachköpfe, die deine Sendung moderieren dürfen? Trotzdem habe ich mich irgendwie mit der gut gestellt, weil ich kann auch in so eine devote Haltung gehen. Und ich habe dann gemerkt, hier ist heute nicht so wie mit Gecken, die findet das, so, ich mache ja gerne mal Smalltalk.
Eher scheiße,
genau. Und dann hat die aber meinen Rücken so professionell abgetastet, hat mir das gezeigt, hat mir das auch erklärt, welche Muskeln bei mir verkürzt sind im Rückenbereich und wie es gilt, jetzt wieder länger zu machen, warum ich in so eine Schräghaltung gegangen bin, in so eine Schonhaltung zum Beispiel und dadurch immer weiter meinen Rücken irgendwie gerade selber schikaniere. Und hat das so gut gemacht und ich hatte einfach so viel Respekt davor, dass die nicht nur irgendwie das kurz gesagt, hier sie brauchen Tabletten oder sonst was, sondern sich wirklich mit mir auseinandergesetzt hat und das auch noch mir erklärt hat, obwohl sie wahrscheinlich in einem ganz anderen Duktus unter ihresgleichen mit ihren anderen Ärzten redet, so, hat die dann irgendwie versucht, mir das alles zu erklären, damit ich auch selber verstehe, was für ein Problem ich gerade habe. Und das war so gut, das war wirklich gut. Und da war ich wieder so, ach Mann, das ist so gut, wenn jemand was kann und einem auch hilft. Die hat mir wirklich geholfen im Augenblick. So.
Ja. Ich habe immer das Gefühl der Unterlegenheit, wenn ich beim Zahnarzt sitze. Also ich bin ein regelmäßiger Zahnarzt, also eigentlich auch wirklich auch gerne gehe ich zum Zahnarzt, weil nicht so viel ist, aber man ist dann wirklich, man fühlt sich erstmal ausgeliefert, so ein bisschen wie in einem Flugzeug, nur mit mehr Schmerzen. So ein Zahnarzt, das kann der netteste, ich habe einen wahnsinnig netten Zahnarzt, ist wirklich immer ganz toll da, aber es ist trotzdem immer eine Situation, die ich nicht kaum ertrage. Und noch schlimmer ist, wenn er nicht gebohrt wurde und alles in Ordnung ist, eigentlich wie meistens, und dann geht's danach zur professionellen Zahnreinigung. Und da wirst du richtig fertig gemacht. Hast du schon mal eine professionelle Zahnreinigung bekommen?
Klar,
alter Schwede, ey, das ist ja, was die da für Sachen aus dem Mund rausholen. Absolut. Letztens hat die hat da Tackernadeln gefunden. Da steckt eine Tackernadel, wirklich so eine Kupfer-Tackernadel.
Schreibtisch.
Ein Schreibtisch. Ich habe eine Louis Vuitton-Tasche in meiner Zahntasche gefunden. Wirklich, so Sachen waren da drin, das glaubst du gar nicht.
Ja, und das riecht dann auch, ne? Oh, wenn die dir das nochmal...
Und dann kriegst du eine Brille aufgesetzt, weil die sagt, das spritzt und so. Und du bist ja so ausgeliefert, du fühlst dich so unterlegen. Da weiß man wirklich...
Wie das riecht, ne?
Aber das ist bei mir nicht so eigentlich. Es riecht eigentlich nicht, riecht eigentlich gut.
Die hält sich nicht an die Nase.
Nee, bei mir riecht es eigentlich immer, riecht immer gut. Sieht schlecht aus, aber riecht gut. Und man spuckt danach 7 Tage lang Blut.
Ja.
Blut.
Das stimmt. Wir spucken jetzt kein Blut, wir spucken jetzt einen neuen geilen Song vor die Ohren.
Hier spitten wir einen heißen, nachdem wir gerade Deichkind gehört haben, hören wir mal was Freches von der Band Kraftklub. Einfach weil sie gute Jungs sind, aber haben dieses Drogenproblem. Da wird rumgehurt.
Und die Sexziege im Backstage.
Wenn das Margot Honecker noch mitbekommen hätte, die sind ja teilweise quasi in den letzten Monaten der DDR sind die geboren. Und ehrlich gesagt, das merkt man auch. Also was die da auf Tour machen.
Die leben
machen,
auf alle Fälle nicht den ostdeutschen Traum.
Das ist nicht der sozialistische Lifestyle, der eigentlich in ihren Genen sein sollte. Hier ist Kraftklub und unsere Fans. Einfach auch, mit was für einem Disrespekt die Fans gegenüber, seit die diesen Erfolg haben. Das sind echte, na gut, sind Rockstars. Ist halt.
Komm, lass sie mal machen.
Und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient. In Amerika drüber, Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar. Da klatscht der Nachbar Applaus. Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächsten Tag die Reifen nicht klauen.
Das ist das Problem. Deswegen darf man sich finanziell nie überlegen fühlen, Jan.
Nee, never ever. Nie weit.
Das darfst du nie machen. Finanzielle Überlegenheit führt zu nichts.
Ja, wir haben so ein bisschen unterschiedliche, auch finanzielle Lifestyles. Kann man mal, ich bin mehr so der konservative Bauspartyp, der auch wenn es sich nicht lohnt, einfach mal investiert in sowas wie einen Bausparvertrag. Du bist, du bist quasi das Finanzkrokodil.
Genau,
du
ich arbeite, dann gebe ich alles aus und dann merke ich es nichts mehr, dann muss ich wieder arbeiten, ja. Aber das hält auch die Kreativität frisch, weil sonst fällt einem auch nichts mehr ein. Du musst leiden, du musst pleite sein. Irgendwann muss das wieder kommen.
Ja, aber muss man wirklich pleite? Ich hatte so mehrere Situationen in meinem Leben, wo es immer kurz davor war, wo man schon so ein bisschen die Rechnungen, wie in so einem Schneeballsystem, wo man die Rechnungen so nach Prioritäten geordnet hat, die man bezahlen musste. Das ist, finde ich, aber wahnsinnig anstrengend. Das habe ich nie ertragen, habe dann lieber immer wieder gearbeitet. Ich kann das nicht, dieser Existenzdruck, das ist mir zu crazy. Also das ist mir
irgendwo ein Bündel Bargeld gebunkert? Also vergraben oder so für einen Notfall?
Ja,
so
hab ich. Aber Gold habe ich vergraben.
Wirklich
und
Gold?
Und zwar, nee, leider nicht. Ich bin leider nicht so richtig gut im Anlegen von Rücklagen oder so. Ich denke mir dann immer, so ein iPhone zum Beispiel oder so ein iPad, das ist ja auch was wert und im Notfall kann man das verkaufen. Möchte jemand übrigens ein iPad 1 haben von vor 2009, habe ich noch, bei eBay, da kriege ich 60 Euro noch für vielleicht.
Was ist ein iPad? Ich habe auch eins, so ein schweres, großes iPad. Ist es ein
iPad?
Ja,
so ein ganz großes, schweres, nur mit so Kurbelantrieb. Wo noch so zwei, wo man noch so wie so ein Rasenmäher noch so ein.
Wo man hinten den 9-Volt-Block reinstecken muss. So ein.
Genau. Daumendickes iPad. Aus purem Gold. Oh. Nee, hast du Geld irgendwo rumliegen? Das darfst du, glaube ich, im Radio nicht sagen. Ich habe natürlich sowas nicht, aber du.
Also nicht zu Hause, natürlich nicht zu Hause. Aber aber auch nicht so viel. Ein Düsenjäger habe ich irgendwo hinterlegt.
Ich habe einen Düsenjäger verbuddelt in Brandenburg.
Sag mal, in Tausender in Hamburg, sag mal, zum Tausender Düsenjäger. Kennst du den Ausdruck nicht?
Nee, aber gibt doch gar keine Tausender mehr.
Ja, früher waren ein Tausender war ein Düsenjäger.
Warum?
Hat man so gesagt, weil es der größte ist, weil es der größte Lappen war.
Also ich
ein Tausendmarkschein. Kennst du noch den Tausendmarkschein, der braune fette Lappen?
Ja.
Das war die Urgewalt. Ich hatte den.
Ich weiß noch
vielleicht einmal oder zweimal.
Mein Vater hat mal ein Auto gekauft und hatten wir 1.000 Euro-Scheine dabei, 1.000 Mark-Scheine dabei, der braune Lappen. Wenn man ein Auto gekauft hat in Bar, hat er, glaube ich, 10 Stück, nee, nicht 10, 6 oder sowas, für den alten, wir haben mal so ein Opel Ascona oder sowas, so einen grünen Opel Ascona. Oh, das weiß ich noch. Und da hat der Typ, dem wir das abgekauft haben, das war so, die Sitze waren irgendwie so eingesessen, aber der Tachostand war so niedrig und da ist mein Vater misstrauisch geworden und der war ja Polizist und hat das dann überprüft, der hat dann den Tacho manipuliert. Und dann weiß ich noch, wie mein Vater dann zu dem Typen zurückgefahren ist und den so richtig an die Wand gestellt hat und so und hat gesagt, so pass mal auf, du gibst mir jetzt 1.000er zurück oder ich zeig dich an.
Ah, und hat er dann
wirklich?
Hat er 1.000er zurückgegeben?
Ja, ja, also mein Vater hatte immer so eine Art, der war ein wahnsinnig netter Typ und so, aber der war ja bei der Polizei und auch so im MEK und so.
War der körperlich, geistig oder finanziell überlegen?
Ich würde sagen, körperlich, also war der wirklich, wäre er mir weit überlegen gewesen, war so ein Schrank.
Der würde dir immer noch in die Fresse hauen können jetzt.
Ja, ja, genau. Ja, ja, absolut. Also der war wirklich ein absoluter Gewaltmensch. Also jetzt nicht mir gegenüber. Aber das war wirklich, ich glaube, es war so einer, wenn es dann hieß, Mensch, da muss mal einer hier, keine Ahnung, den Laden nehmen wir hoch, dann hieß es immer Böhmermann zuerst rein und rein. Und dann ist er dann immer reingegangen und da kam er auch mal mit so blauen Augen zurück und so, das war immer so eine schöne wilde Zeit. Und ich glaube, der hat.
Hat er noch Zeit zum Schminken gehabt oder was? Dann kommt blauen Augen zurück.
Er hat sich noch Lidschatten hinterher, damit er seinen Kindern nicht ungeschminkt unter die Augen treten muss, hat er sich nach so einem Einsatz nochmal schön irgendwie die Augen aufgeruscht.
Die Augen blau geschminkt.
Smoky Eyes.
Pass auf, Jan. Ja. Ich hab jetzt.
Wirklich, ich war auch war mal bei so einer Übung dabei vom MEK. Wirklich als Neunjähriger bin ich mit meinem Vater auf so eine Polizeiübung gegangen und dann haben die mich versteckt in einem Waldgebiet und dann durfte ich mir selber aussuchen, wo ich mich verstecken wollte. Mein Vater war da irgendwie in der Einsatzleitung, keine Ahnung. Und dann habe ich mich versteckt in so einem großen. Das war irgendwo in Niedersachsen auf dem Land in so einem Heuhaufen.
Misthaufen.
Im Heuhaufen versteckt. Ja. Und dann mussten so 300schaften mich suchen. Wirklich war es wirklich passiert.
Geil.
Und dann,
hat Spaß
gemacht,
das
war total
geil.
Das war mega kalt natürlich, weil ich einfach 5 Stunden lang in diesem Heuhaufen gelegen habe. Hat total gepiekst, aber das war natürlich geil. Dann hast du die Polizisten irgendwann gehört und so. Dann kamen die und haben damit so Stöcken in den Heuhaufen reingestochert. Und die wussten nicht, wo ich bin.
Kumpel von mir wurde neulich auch von Hundertschaften gesucht, aber das war keine Spaßübung.
Hat er Kraftclub gespielt?
Das war keine Spaßübung, leider. Den Hintergrund kann ich jetzt nicht erzählen. An den Hintergrund möchte ich jetzt lieber nicht erzählen. Der ist auch
welcher von deinen Kumpels denn? Joko oder Klaas?
Nee, einer von meinen privaten Kumpels. Der war betrunken in der Bar und ist von der Toilette wiedergekommen, hat vergessen, alles wieder einzupacken. Das war aus Versehen, weil er so betrunken war. Und das nicht gemerkt und stand am Tresen.
Was heißt denn alles vergessen, alles wieder einzupacken?
Na, das gelöt.
Bist du nicht von der Hundertschaft gesucht?
Nee,
das war auch mit entblößten Eiern über die Ribberbahn torkelst.
Was soll jetzt? Da klatscht ja mein Nachbar noch Applaus.
Ich dachte ja, die Ribberbahn ist nicht mehr so street wie früher, aber da ist sie wieder, die gute alte Ribberbahn. Sie torkeln wieder, die besoffenen Klöten.
Hör mal auf, Jan, ich habe jetzt so Rückenschmerzen gehabt letzte Woche und war beim Freund von mir, der ist so Tablettenfreak. Und dann hat der mir so Schmerztabletten gegeben. Und das war so ganz hartes Zeug, ich habe den Namen auch vergessen, habe ich jetzt zu Hause rumliegen. Und dann meinte er zu mir, hier, wenn es richtig schlimm wird, dann nimmst du die...
Tavor.
Ja, Tavor, glaube ich. Und dann meinte er, dass hier, da bist du aber ziemlich gelähmt von diesen Tabletten, weil das nehmen auch Jugendliche, bevor sie sich prügeln, so Assis und so, die hauen sich so eine Tablette rein, weil die dann mehr, weil die dann kein Schmerzempfinden haben. Und dann habe ich mir überlegt, das bringt ja gar nichts, wenn du so ein Typ bist, so wie ich früher, der gerne mal Stress machen wollte. Und du haust dir vor so eine Tablette rein, hast aber überhaupt keine Skills im Boxen, hast aber kein Schmerzempfinden. Das heißt ja, dass du doppelt auf die Fresse kriegst, bis du umfällst. Weißt du, was ich meine? Die können ja dann noch, das ist ja voll Schwachsinn. Das bringt ja nur was, wenn du irgendwelche körperlichen, also wenn du über Boxen kannst oder irgendwas kannst, aber wenn du so eine Tablette schmeißt, damit du kein Schmerzempfinden hast, aber überhaupt nichts drauf hast, dann kriegst du einfach noch mehr in die Schnauze. Bist du umfällst. Das ist vielleicht blödsinnig, oder?
Es müsste eine,
ey, warum? Der Typ fällt, der hat echt Nehmerqualitäten. Der fällt nie um. Ja, ja, der ist auf Tavor. Wie dumm ist das denn?
Tavor ist übrigens die Uwe Barschel-Droge. Der war ja regelmäßig in seiner Zeit damals, kurz bevor er baden gegangen ist, war er ja auf diesem Medikament. Und da bin ich immer, also da frage ich mich eh, was der eigentlich gemacht hat. Es war, glaube ich, Mord. Ich glaube, es war Mord.
Ich glaube, ehrlich gesagt, immer noch, dass bei Barschel das Mord war, ne? Ernsthaft, das war
Mord. Ich glaube, es war Mord. Und es war eine Mischung aus Reptoiden, Mossad und vielleicht haben auch die Russen Hand angelegt. Man weiß es nicht genau, aber irgendeiner wird schon dahinter stecken.
Irgendeiner steckt immer irgendwo hinter. So, wir sind gleich, Jan, wir sind heute, wir müssen heute die großen Fünf mal wieder machen.
Die Spiegel-TV-Vorhersage haben wir auch lange nicht mehr gemacht, wegen Urlaub und so. Das müssen wir alles heute mal nachholen.
5 große Alpha-Tiere heute, oder?
Das ist eine gute Idee. Hatten wir das nicht letzte Woche schon geplant eigentlich?
Alpha-Tiere? Das, glaub
ich glaube, 5 Alpha-Tiere. Deutsche Alpha-Tiere. 5 große deutsche Alpha-Tiere. Das sind die großen 5 heute in Sanft und Sorgfältig. Des Weiteren müssen wir noch über Germany's Next Topmodel ein kleines bisschen hast du nicht gesehen, ne? Die Transe ist jetzt rausgeflogen am Donnerstag.
War da eine Transe dabei?
Ja, weiß ich nicht genau. Also,
warum machen die nicht die Germany's Next Top-Transe? Warum gibt es da nicht eine Sendung nur für... Dann wird das wieder so spezifisch, ne?
Ja, ich glaube, das funktioniert in Amerika, aber ich glaube, wir haben nicht genug gute Transen oder Travestie... Nee, aber muss man aufpassen. Transen ist nicht gleich Travestie.
Stimmt.
Und Travestie ist nicht gleich Transvestit und so. Das ist alles nicht gar nicht
schwul
einfach.
Schwul ist nicht gleich gay.
Schwul ist nicht cool gleichzeitig, aber... Also es heißt nicht nur, weil man gay ist, dass man auch immer alles richtig macht. Und so weiter. Und umgekehrt ist natürlich auch so, nur weil man nicht alles richtig macht, ist man nicht gleich gay. Es ist alles diese neue Welt. Früher wusste man noch, wo oben und unten ist. Ne? Früher war alles besser, kann man schon so sagen.
Früher saß der Vater cholerisch vorm Fernseher, hat rumgebrüllt und Mama hat einen angeguckt und gesagt, er ist verrückt. Heutzutage ist dann gleich Scheidung.
Heute sitzen sie alle cholerisch vor ihren Android-Phones und brüllen sich an oder die Android-Phones an, weil bei Candy Crush-Saga irgendwas nicht hinhaut. Es ist alles nicht mehr so easy wie früher. Mensch.
Wir machen jetzt ein bisschen Musik und dann geht's hier gleich in der zweiten Stunde
nichts
weiter.
Lautes, was Entspanntes bitte. Irgendwas, nichts, was so mit so viel Bass. Irgendwas. Übrigens, Puls hat mir hier der Felix von Kraftklub, der macht auch eine Sendung, die macht auch eine Radiosendung übrigens, Radio mit K.
Macht ja jetzt Puls. Auf einmal komischerweise jeder, ne? Auf einmal ist es total in, dass so Leute subversive, coole Radiosendungen machen. Ne?
Warum machen wir das nicht mal?
Werden diesen Trend ins Leben
dann
gerufen?
Dann lass uns mal aufhören mit dem Scheiße labern und lass uns das auch mal machen. So eine coole subversive Radiosendung.
So, jetzt so erstmal Mucke.
Mega subversiv, wir sind so subversiv, Alter.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace.
It's about peace.
And it's about and craziness.
It's about and it's about Jan Böhmermann und Olli Schulz. Heute Olli hier Schulz. Am Sonntag.
Oh, ich habe schon wieder ein Krokantei im Mund. Es gibt's ja wohl nicht. Jan, er ist nur am Fressen.
Hm? Du kannst aber auch, du hast Geburtstag gehabt, letzten Montag. Liebe Grüße nochmal von mir. Alles Schöne, alles Gute. Leider hatten wir keine Live-Sendung. Hast du dich über meinen kleinen Gruß gefreut bei Zirkus Halligalli?
Ja, Joko und Klaas haben sich auch gefreut.
Die haben sich mega gefreut, dass ich dich
in den Augen
dass,
hat man das
über deine ZDF-Sendung kurz mal da irgendwie einen kleinen Gruß. Das fanden die alle toll da beim ProSieben.
Kann ich mir vorstellen.
Aber ich habe mich, hast du es geguckt oder hat dir erst einer gesagt oder hast du es auch geguckt?
Ich habe es gesehen und aber nachdem mir das einer gesagt hat, ich hatte am Montagabend hatte ich leider keine Zeit zu gucken. Mhm. Und habe mich aber megamäßig gefreut. Und Dankeschön, Olli. Das war wirklich, war übrigens ein ganz toller Geburtstag. Ich bin, habe eigentlich gedreht den ganzen Tag mit dem Schnurrbart, dieses komische Video da, dieses Griechenvideo.
Sieht gut dann, aus, auch. Ich habe ja, du hast mir das ein bisschen nachgemacht mit dem Schnurrbart, ne? Hast du jetzt ein bisschen meinen Style übernommen? Ich hatte ja selber so ein bisschen Tom Selleck-Schnauze. Deiner wächst aber viel besser als meiner, Jan. Du hast echt einen Bartwuchs.
Nee.
Das war wie ein Südländer. Echt jetzt?
nee, ich habe quasi diesen isseligen Hipsterbart abgeschnitten. Ja. Und dann dachte ich mir vorm Spiegel, Mensch, wenn man jetzt mal so ein Video dreht, wo man quasi den Deutschen in der Welt repräsentieren muss, dann wenigstens mit einer unmodischen Oberlippenfrisur, wie sich das gehört für einen anständigen Deutschen. Mhm. Und deswegen habe ich ihn stehen lassen. Dann habe ich ihn noch für die Sendung stehen lassen. Aber das ist, der ist schon wieder ab. Ich habe ihn schon wieder, guck mal hier, da ist.
Das ist schon wieder weg.
Mehr auf der Oberlippe.
Oh. Dann ist
wieder
abgeglatt. Voll glatt, ey, wie weich dein
Haut ist. Das ist eine Sache, mach das mal mit deinen Kindern. Ich habe mich rasiert in Gegenwart eines meiner Kinder.
Ja.
Und das können Kinder, das ist für die wirklich. Das ist so ein traumatisches Erlebnis, wenn der Vater sich den Bart abrasiert, weil sie sich das gar nicht vorstellen können. Das ist ja so eine, auch rasieren ist ja so eine ganz komische, als Kind, weiß ich noch genau, ich fand das auch mal crazy bei meinem Vater, wenn er sich rasiert hat. Und traumatisiert man Kinder mit, ganz toll.
Ja, ich finde aber auch immer, man sieht halt auch komplett anders aus, so, ne? Dann so, wenn der Vater den Schnurrbart abmacht, dann sieht man halt wie ein ganz anderer Mensch aus, so, ne? Als Kind nochmal, glaube ich, so, hat das nochmal mehr Bedeutung, so, ne? Also, dass das.
Apropos, traumatisieren kann man Kinder auch, liebe Zuhörer,
indem man sie schlägt.
Ja, immer indem man sie schlägt, das ist das eine. Wer es ein bisschen zärtlicher machen möchte und die Kinder eher von innen traumatisieren will, also auch um diesem ganzen Überbehüten entgegenzuwirken, der liest den Kindern verrückte Kinderbücher vor. Ich habe ein Kinderbuch geschenkt bekommen, was ich jetzt regelmäßig meinen Kindern vorlese. Das heißt Marlies hilft Irmgard von einem Autor namens Werner Petrell. Das ist ein Books on Demand. Das gibt's gar nicht von einem echten Verlag, sondern das ist nur gedruckt, wenn man das haben möchte. Ist deswegen auch teuer. Ja. 27,53 €. Und wenn man das seinen Kindern vorliest, kann man sich sicher sein, dass sie das niemals vergessen werden. Marlies hilft Irmgard ist ein Buch, wo es um Hilfe geht und auch mit toller Text, tolle Zeichnungen und das lese ich meinen Kindern eigentlich vor seit, ich weiß nicht, seit jetzt drei Monaten und das ist, wollen die immer wieder haben und das ist, ich wette, dass es in meinen Kindern ist das drin, rein tätowiert ins Gehirn. Marlies hilft Irmgard von Werner Petrell ist ein Tipp.
Aber,
ISBN-Nummer 9783734739163. Nur mal zum Tipp.
Meine Tochter hat ja ein Problem mit Janosch gerade, komischerweise. Ich habe Janosch geholt, Grimms Märchen von Janosch. Kennst du das?
Kenn ich, ja.
Find sie verstörend, find sie, gibt's auch als Buch, ich lese ihr das dann abends vor. Ich dachte so, Janosch, voll super und so, aber lehnt sie ab gerade, find sie nicht gut.
Nee, aber da musst du mal Janosch Traumstunde probieren. Also wenn du Janosch lesen ist schwierig, oh wie schönes Panama und
fand sie gut. Aber diese Grimms-Sachen sind halt so, also so abstrahiert alle, so, also in so eine, die wurden alle so neu.
Also, ja, und so neu erzählt und das ist auch, glaube ich, eher für ältere Kinder gedacht. Aber also ich finde, Janosch Traumstunde geht für kleinere Kinder, so im Alter deiner Tochter. Und ich finde, was meine Kinder viel mehr traumatisiert, ist ehrlich gesagt, dass jetzt diese ganzen alten, geilen Fernsehserien wieder neu in 3D aufgelegt werden. Weißt du, wer den Song von Heidi singt, den neuen Titelsong von Heidi? Nee. Andreas Gabalier. Nachdem den neuen Titelsong von Biene Maya Helene Fischer statt Karel Gott singt.
Helene Fischer singt Biene Maya?
Ja, und das, man muss mal wirklich sagen, also man kann ja Helene Fischer toll finden, ist ja okay, meinetwegen Mainstream-Künstlerin, aber Karel Gott spielt gesanglich und skillsmäßig in einer ganz anderen Liga. Karel Gott ist ein richtiger Sänger und Helene Fischer ist bloß ein fucking Musical-Phänomen. Das ist eine Musical-Sängerin, die es nicht richtig kann und Karel Gott ist ein klassischer Sänger, ein Ausgebildeter
Land. Außerdem hat er mit 78 eine 22-jährige Freundin, ne?
Also das muss man auch erstmal schaffen.
Das muss man auch erstmal schaffen. Ohne große finanziellen Aufwand wahrscheinlich auch. Der hat seine nicht mal seine finanzielle Überlegenheit für spielen lassen.
Der hat nicht mal seinen Kontoauszug zeigen müssen, um Geschlechtsverkehr zu beantragen. Nee, aber der hat, dass jetzt Andreas Gabalier und Helene Fischer die Titelsongs singen, ist wirklich, dafür habe ich Zeichnung keine. Das ZDF, mein Heimatsender. Das gibt's ja wohl nicht. Früher war das ZDF, hatte die geilste Kinderredaktion. Ich sag nur, oh Schreck, ein Kind ist weg, die Eltern sind empört, gerade war es dort, jetzt ist es fort. Das ist doch unerhört. Isabel Varell, auch das hat mich traumatisiert. Wo sind die Kindersendungen, die lange dauern mit komplizierten Plots, die Kinder noch Bettkantengeschichten. Allein, wie lange ich darüber nachgedacht habe, ob es wirklich Familien gibt, wo alle in einem Bett liegen.
Ja.
Kennst du das noch?
Ja, klar.
Bettkantengeschichten, wo man dann so langsam mit so einer komischen Mittelaltermusik fuhr die Kamera über so ein Bett, in dem alle lagen. Also Mama, Papa, Kinder, dann kamen noch andere Leute, die aussahen wie Mama und Papa, die offensichtlich was mit Mama und Papa, die links neben dran lagen hatten, noch neue Kinder und am Ende setzte sich ein Typ, der offensichtlich auch ein Vater war, auf die Bettkante. Das waren nämlich noch Kinderserien. Das waren noch Serien.
Das war noch ein bisschen so im Zeichen der Alt-68er Hippie-Kommunen und so vielleicht auch ein bisschen mit alle liegen im Bett rum und das.
Ja, aber warum ist das heute nicht mehr so? Das ist doch blöd.
Ich weiß auch nicht, warum das so ist. So, wir machen jetzt gleich mal ein bisschen Musik, glaube ich, nochmal wieder. Wir sind hier in der zweiten. Nee, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Luise, haben wir noch ein bisschen Zeit?
Luise sagt ja, komm, die Zeit, guck dir, warum hast du denn schon die neue? Luise hat die neue Apple Watch schon, guck mal. Wird erst nächste Woche vorgestellt, ja.
Du, weißt du was? Wir haben noch eine Minute. Wir machen mal kurz ein Special hier über einen kleinen Künstler, der uns schon lange voraus ist, der momentan musikalisch eigentlich seit Jahren allen überlegen ist. Hier ist das Special von David Guetta, oder? Hast du Bock?
Ja. Ja, gerne.
Das ist der Mann, der die Handynummern von Madonna und Britney Spears in seinem Telefon gespeichert hat. Dabei schaut David Guetta auf den ersten Blick aus wie der nette Vorstadt-DJ von nebenan. Doch der Franzose hat ein unfassbares Arbeitstempo. Tagsüber komponieren, nachts eigene Live-Auftritte.
Ja, hallo, ich bin David Guetta und ich habe die Nummern von Madonna und Britney Spears in meinem Handy abgespeichert. Tagsüber komponiere ich Lieder und nachts habe ich eigene Live-Auftritte.
Guetta ist Perfektionist. Starallüren kennt er nicht. Pünktlichkeit, Freundlichkeit, all das ist für David wichtig.
Ich bin Perfektionist. Starallüren kenne ich nicht. Pünktlichkeit und Freundlichkeit sind für mich wichtig.
Und auch Kleinigkeiten können den Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Und auch Kleinigkeiten können mich als Plattenmillionär immer noch erfreuen.
Es klingt ein wenig abgedroschen, wenn wir jetzt sagen, der zurzeit erfolgreichste Musikproduzent der Welt ist auf dem Boden geblieben. Allerdings trifft es es genau. David würde sich nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen, sagt er. Er will einfach nur, dass die Menschen seine Musik mögen.
Ich würde mir nie einen Ferrari oder eine Yacht kaufen. Ich will einfach nur, dass die Menschen meine Musik mögen.
Ja, und wir wollen, dass sie unsere Sendung mögen. Deswegen spielen wir jetzt ein bisschen David Guetta, oder Jan?
Jetzt kommt die neue Single von David Guetta. Viel Spaß dabei. Vielleicht tanzen sie eine Runde dazu vorm Radio. Wie lame wäre das denn, wenn jetzt Leute vorm Radio anfangen würden zu tanzen?
Früher hat man das vielleicht gemacht, oder?
Stell dir vor, jetzt fangen Leute vorm Radio an zu tanzen. Wie peinlich.
Was wird denn daran peinlich?
Was für Loser vorm Radio tanzen? Wer tanzt denn vorm Radio? Alleine.
Warum nicht?
Nee.
Du bist ein bisschen hart jetzt auch, ne?
Wer jetzt vorm Radio tanzt, der kann
direkt. Ach komm, jetzt tanzen wir mal alle Flipflop aus und los geht's.
Woo! Ja, welcome back. Sanft und sorgfältig.
Hi.
Jetzt sind wir endlich wieder soweit. Die großen fünf, meine Damen und Herren, nach zweiwöchiger Abstinenz. Nee, einwöchiger Abstinenz. Wir haben ja einmal die großen ARD-Stars mit Björn Mädel gemacht. Nach einwöchiger Abstinenz. Hier sind sie wieder, die großen fünf.
Ich mach einen Trailer an.
Ja, los, come on.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam! Heute die großen fünf Alpha-Tiere. Menschen,
die großen fünf Gewinnertypen, Anführer.
Die sich nichts sagen lassen, die den Raum betreten und alle anderen erzittern wie Espenlaub, weil sie wissen genau, jetzt ist ein Alpha-Tier im Raum. Jemand mit einer Vision.
Menschen, ein Plan. Überlegene Typen. Geile Eier. Hormongesteuerte Menschmaschinen.
Genau.
Das sind sie. Die großen, auf Platz fünf der großen fünf Alpha-Tiere. Bei dir, Olli?
Michel Friedmann.
Das ist Platz fünf? Das ist ja traurig. Das ist
Zeitreise
in die 90er
gepunkt,
pass auf, oder was
okay. Aber, Spaß beiseite. Platz 5 von mir.
Spaß beiseite in dieser Sendung. Okay, jetzt endlich mal ernst.
Klaus Theo Gärtner, den Matula aus Ein Fall für zwei. Kantiges Gesicht, sieht aus wie eine Filterzigarette, der Typ. War eigentlich immer nur die zweite Wahl hinter dem Hauptdarsteller bei Ein Fall für zwei. Eine Zeit lang war das Günther Strack, dann war das Rainer Hunold und der momentane Anwalt bei Ein Fall für zwei kenne ich nicht mehr. Ich glaube auch Klaus Theo Gärtner ist raus. Aber Klaus Theo Gärtner hat sich nie die Butter vom Brot nehmen lassen, war irgendwie immer der Opinion Leader, war der Typ, der ganz vorne war, war jemand, glaube ich, der isst ein ganzes Fahrrad zum Frühstück, also wenn er Bock hat, ein rostiges.
Der war der Erdogan Atalay von Alarm für Cobra 11 fürs ZDF eigentlich, der war die Konstante in Ein Fall für zwei, kann ich nachvollziehen, hat quasi schon lange bevor Wolfgang Jupp die Lederhose als Gesicht etabliert hat, hat er die Gunther von Hagens Plastinationsgedenkvisage schon in die Kamera gehalten.
Absolut verdiente für Nummer 5.
Ja. Bei mir auf Platz 5 der großen 5 Alpha-Tiere ist natürlich Kanye West. Er ist so ein Ego-Typ, dass er sein Kind North nennt, damit das Kind Northwest heißt. Er hat eine der
natürlichsten
Schönheiten. Ja, das Kind heißt ja Northwest. Northwest. Ist egal.
Der geht auch bei einer Verleihung auf die Bühne, reißt der Gewinnerin hier das Mikro aus und sagt, hier, das Video von Beyoncé ist viel geiler.
Als deins, genau. Fuck off back, Beyoncé ist viel geiler. Und das ist, das muss man erstmal schaffen. Es kann sein, dass es dicke Eier sind, kann aber auch sein, dass es einfach nur eine gehörige Portion Dummheit ist, die Kanye West antreibt. Er hat auf jeden Fall eine der natürlichsten Schönheiten der Welt an seiner Seite, beziehungsweise an seiner Hose, muss man ja eigentlich sagen. Es ist Kim Kardashian, diese wunderschöne, von Mutter Natur geformte Person.
Aber
so
mal ganz
zu
ehrlich
hat.
Zu Kanye West, ne? Ist denn überhaupt, also diese, ich kenne den ja, ich kenne immer diese My Beautiful Twisted Fantasy oder so, die ist ganz gut, die Platte, finde ich sogar sehr gut, die ist echt eine gute Platte. Und die davor, 808 hier, Aiden, oder wie es heißt?
808,
die fand ich auch ganz gut, aber ist der wirklich so ein Genie, wie alle sagen? Die letzte habe ich mir angehört, die so ein bisschen schwierig, oder auch diese neue Single mit Paul McCartney, ist das jetzt wirklich so gut oder bin ich einfach nur zu voreingenommen und finde es scheiße, weil ich das nicht
bist
gut finde?
Bist du alt? Nee, du bist einfach ein bisschen zu
alt. Aber ist das
junge
so genial,
Leute,
was der macht? Ist das wirklich so genial? Kann mir das mal einer erklären? Was ist jetzt genau?
Du, wenn das in der Specs steht, dann würde das voll stimmen.
Specs hat auch in den 90ern Rödelheim abgefeiert. Also komm. Ja. Als neues.
Das, ja, liebe Specs-Redakteure, hier, Salz in eure Wunden. Ihr habt nämlich wirklich Rödelheim abgefeiert. Ich weiß noch ganz genau, wie die Specs-Abonnenten bei uns in der Klasse auf einmal ankamen. Hey, Moses Pelham ist ein cooler Typ. Und wo ist denn jetzt euer Moses Pelham? Und wo ist eigentlich jetzt Dirk von Lützow? Sag mal, wo ist der jetzt eigentlich? Auf der Echo-Preisverleihung. Und er kriegt keinen Preis. Fertig. So
ja,
ist es nämlich.
Specs war schon immer fragwürdiges Medienblatt. Muss man wirklich sagen. Wollten irgendwie eine coole Haltung einnehmen oder eine politische Haltung und sind aber eigentlich auch nicht mehr relevant, seit Hamburger Schule Bands nicht mehr gibt. Hat sich im Zuge der Hamburger Schule damals irgendwie eine Zeit lang als interessantes Musikblatt, sorry, wenn ich das so sagen muss, hat nie jemanden wirklich interessiert. Hat auch nie außerhalb des inneren Zirkels der Leute, die auch da drum herum sind, die das dann gelesen haben, hat es nie einen interessiert. Jetzt,
ja,
auch wenn es klingt jetzt ganz bitter, aber es ist wirklich so, Specs war wirklich für nie, für irgendwas, das dachten so Leute dann, das ist so Diskurs, Pop gewesen und so, die dachten...
Ja, nee, aber das war immer für Leute, die mit so einer schlechten Laune sich so popkulturellen Phänomenen genähert haben, die eben auch auf Gags sowas sagen wie, ja, handwerklich ganz gut gemacht.
Genau, die immer analytisch, die alles
gesehen.
Analytisch so.
Genau.
Das ist ja generell im Feuilleton-Bereich so, dass man gerne so Schreiber, verhärmte Schreiber, ohne die also auch nichts haben viel und die dann auch das gut können, sage ich mal, viel auseinandernehmen und vor allem auch viel, was Emotionales ist, so, dann gerne analytisch betrachten und sagen, ja, hier fürchterlich, wenn man so viel Gefühle zeigt, weil das ist ja nicht so gut. Ich zeige ja auch nicht so viele Gefühle. Ist aber auch okay. Ist aber auch okay. Vielleicht haben die einfach nicht so viele Gefühle.
Doch, die haben schon Gefühle, aber mehr so mit vielen Einschüben und Nebensätzen und so. Aber trotzdem, lieben Gruß an die Specs. Ich lese die Specs immer noch.
Habe ich noch nie.
Einfach auch um mich auf.
Weißt du,
ich lese die Specs immer. Einfach um zu wissen, was die Coolen machen.
Okay. Die haben auch damals Bernd Begemann so verrissen. Ich so schätze, der hat eine Platte gemacht, Solange die Rasenmäher singen. Eine Platte über seine Jugend, über das Verliebtsein das erste Mal. Wunderschöne Platte, eine seiner besten Platten. Das haben die als bürgerlichen Konsensrock damals abgetan. Da habe ich angefangen, die schon zu hassen. So, ne? Also egal. Ey Jan, ich finde auch, ich muss kurz noch eine Sache sagen. Es war Oscar-Verleihung letzte Woche. Können wir ganz kurz abschweifen? Wir sind mitten in den großen Fünf. Nee, machen wir nachher. Ne?
Nee, komm, lass uns mal ruhig. Ist egal. Den Leuten ist egal, uns ist egal. Komm.
Ich bin... Weißt du was, Oscar-Verleihung bedeutet mir nichts. Wenn ich einen Oscar gewinnen würde, ich würde nichts dabei empfinden. Ich schwör's dir, ganz ehrlich. Weißt du warum? Weil das ist alles völlig sinnleerter Schrott. Und die Leute, die was kriegen, die sind vielleicht handwerklich ganz gut abgeliefert und so. Ne? Aber seit Martin Scorsese seinen Oscar bekommen hat als bester Regisseur für The Departed, bei weitem nicht sein bester Film, mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, Fehlbesetzung gewesen damals. Sollte eigentlich De Niro spielen, hatte keine Zeit. Irgendwie hat alles nicht geklappt. Aber Scorsese hat seine ganze Karriere so gute Filme gemacht. Taxi Driver, Casino, Goodfellas, Wie ein wilder Stier. Hat nie einen Oscar bekommen, außer De Niro damals für Wie ein wilder Stier. Als Haupt hat er einen Oscar bekommen. Aber Scorsese wurde immer missachtet. Und dann irgendwann geben sie ihm den Oscar, aber auch nur, weil er alt ist inzwischen und irgendwann sterben könnte. Und sie wollten den nicht irgendwie ohne Oscar ins Grab schicken. Aber das war völlig der falsche Film. Und man hat genau gesehen, jetzt haben sie ihm den Oscar gegeben, weil jetzt muss er ihn ja langsamer haben. Und haben sein ganzes Lebenswerk missachtet. Und es ist immer nur so eine Rumschieberei von wie, wo, was passt gerade am besten. In den seltensten Fällen ist es eine verdiente Auszeichnung.
Ja, so. Es ist eh so mit Preisen, habe ich auch schon mal gesagt hier, Preise, das nützt einem ja nichts, wenn du irgendeinen Preis bekommst. Die Arbeit bleibt immer die gleiche. Und es ist tatsächlich, zum Beispiel Leute wie Alfred Hitchcock, einer der inspirierendsten
Regisseure.
Nie einen
Oscar bekommen.
Nie einen Oscar bekommen, auf all times quasi. Jeder Filmschüler in der ersten Woche, im ersten Semester lernt alles und saugt alles von ihm auf. Filmisch Maßstäbe gesetzt, nie einen Oscar bekommen. Preise sind immer so, ach komm, wisst ihr was, Preise sind Schall und Rauch. selbst wenn man welche bekommt, ist es immer nicht so wichtig, weil das ist oft dann so politisch und dann Preise sind meistens immer nur ein Zeichen dafür oder beziehungsweise lassen nur Rückschlüsse auf den zu, der sie verleiht und nicht auf denjenigen, der dem sie verliehen werden, meistens eigentlich.
Und bald ist wieder Echo-Verleihung und das für alle immer ganz kurz da draußen, die Musik interessiert sind, es bedeutet nichts, rein gar nichts. Es ist nur eine Abfeierei der eigenen, noch gerade so eben vorhandenen, schemenhaften, erkennbaren Branche, die sowieso keinen mehr interessiert, weil man heutzutage viel schlauer und klüger Musik ohne große Plattenfirmen machen kann und ohne viel von diesem ganzen Rotz, der da irgendwie abgefeiert wird. Dann kommt wieder Ray Gavi mit seiner gelben Brille und verleiht einen Preis für seinen besten Freund. Sorry, aber ganz ehrlich, das
für
ist nicht...
Für seinen besten Freund.
Ja, oder so, das sind alles Freunde und Kumpel miteinander. Da haben wir, so Typen wie wir, haben da nichts zu suchen, Jan. Jan, jetzt müssen wir leider eine Pause machen und da müssen wir die großen fünf Alpha-Tiere machen, okay? Ray Gavi ist auf Platz 4 bei mir. Nein, Quatsch. So, jetzt kommt ein Song von Rammstein. Hier ist We Are Living in America.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Welcome back. Sanft und sorgfältig. Ist das jetzt schon die letzte halbe Stunde?
Nee, Jan, wir haben noch. Wir sind
Es ist kurz nach halb sechs.
Wir haben noch. Also hier ist kurz nach halb sechs. Bei anderen Sendern ist es kurz nach halb neun oder so.
Neun, war keine Ahnung, ist egal. Also wir im Original hört man uns jetzt quasi bei Bremen 4 und Radio 1 ist jetzt kurz nach halb sechs. Hier sind Olli und Janni mit den großen fünf Alpha-Team. Mach doch mal kurz den Trailer noch, damit die Leute wissen, woran wir sind.
Ja,
kriegst du
genau.
Es noch hin oder ist es schlecht?
Nee, kriege ich hin. Ah, ich habe gerade so ein bisschen, ich habe noch nichts gegessen, Jan. Ich habe so ein ganz...
Komisch. Kennst du das, diese Tage, wo man anfängt mit Schokolade, wie Bridget Jones? Weiß, ich habe es eh nie verstanden, warum die Mädels da so drauf abgehen, Schokolade zum Frühstück, oh wie frivol, Schokolade zum Frühstück, ist bei mir jeden zweiten Tag so, war auch immer schon so. Ich weiß gar nicht, warum da die Mädels dann so, ach Mensch, das ist ja frech, dass die traut sich was. Ich esse jeden zweiten Tag Schokolade zum Frühstück.
Bei mir gibt's Napalm
und oft auch
Frühstück,
Beefy.
Ja.
Karazza zum Abendbrot.
Karazza zum Abendbrot und oder eine Beefy-Roll im Ofen mittags. Warm gemacht.
Mit Käse überbacken.
Das ist so traurig, wenn du die Beefy nochmal warm machst. Na so, hier sind sie.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
So, auf Platz 5 war bei mir Klaus-Theo Gärtner, der großen Alpha-Tiere. Bei dir auf Platz 5 war?
Kanye West.
Dann mache ich mal weiter mit Platz 4, der großen 5 Alpha-Tiere. Und bei mir ist Stefan Effenberg als Sportler, großes Alpha-Tiersport. Und vor allem auch ein Typ, der hat sich nicht reinreden lassen und hat so eine schöne Bresigkeit an sich. Der ist weder besonders wortgewandt, noch irgendwie, glaube ich, körperlich oder irgendwie, es geht da über Überlegenheit heute. Der ist einfach, ja, entweder wir machen das so, wie ich das will, oder wir machen es gar nicht. Ne? Ja, der zieht das so durch. Also.
Genau. Weißt du, wenn der dir in der Tempo-30-Zone vorbeikommt und eigentlich müsstest, weißt du, du müsstest eigentlich in die Parklücke fahren, aber es geht nicht, weil keine Parklücke da ist, steht er einfach so lange vor dir, bis du zurückgesetzt hast und er durchkommt. Der bewegt sein Auto einfach nicht. Der guckt dir ins Gesicht und sagt, du bist im Unrecht, ich will hier durch, fahr du da hinten in die Parklücke zurück, rückwärts, die 100 Meter hinter dir ist. Ich gehe jetzt, beweg mein Auto nicht.
Und deswegen ist, glaube ich, auch immer, wenn er eine Krise hat mit Claudia Effenberg, dann, da, ich wette, dass er nicht einmal zurückgerudert hat. Das ist immer, sie muss immer wieder zurückkommen und sie weiß, ja, er macht sowieso nichts, glaube ich. So, ja, ein bisschen, ja, ich sitze weiter hier im
Sessel. Ist ein Vorbild, ist für mich ein Vorbild. Also beziehungsmäßig ein Vorbild. Wobei man ja sagt, dass sie eigentlich auch, also hinter jedem Alpha-Tier steckt ja auch immer eine Alpha-Frau. Und sie ist natürlich auch, also teilweise, die haben sich auch optisch schon so aneinander angenähert, dass man
nicht. Nee, das war seine Ex-Frau Martina Effenberg, die sah genauso aus wie
Claudia Effenberg.
Aber es gab vorne
mal. Effenberg sieht auch genauso aus.
Ja?
So eine bullige Blonde. Ja, ja, die sieht genauso aus. Die hat auch, glaube ich, einen Tigerkopf sich vorne aufs Gesicht tätowieren lassen.
Weißt du, wenn Stefan Effenberg eine neue Frau hat, dann nimmt er die erstmal mit nach Hause und macht so einen Schrank auf. Sagt so, pass mal auf, hier sind Klamotten, die trage ich auch. und morgen gehst du mal zu meinem Friseur. Und dann siehst du, sind wir identisch. Das ist so wie bei Pärchen später, die dann im gleichen Jogginganzug irgendwie Urlaub auf Rügen machen, weißt du? Damit sie sich eben wiedererkennen.
Pass mal auf, Claudia, ich verlange nicht viel, aber du musst meine Klamotten tragen und zu meinem Friseur gehen.
Du musst so aussehen wie ich. So, wer ist denn bei dir auf Platz 4?
Uli Hoeneß. Er ist ein gestraucheltes Alpha-Tier.
Ja.
Er war früher natürlich unangefochten an Nummer 1. Viele werfen ihm Selbstgerechtigkeit vor. Ich würde sagen, er hat einfach recht. Er hat einfach immer recht. Und er ist ja auch ein Typ mit einem ganz großen Herzen. Der hat ja Gerd Müller durchgefüttert, als der quasi nur noch von Jägermeister und Zigarettenstummeln gelebt hat. Da hat der den quasi wieder nach oben geholt und hat ihn zum Platzwart befördert. Gerd Müller, der Bomber, die Legende, alle Leute, also es gibt viele tausende Leute, die letztlich Uli Hoeneß die komplette Existenz zu verdanken haben. Auch Willy Lemke, der 20-jährige Gegenspieler bei Werder Bremen von Uli Hoeneß, wäre letztlich nichts ohne seinen großen Antagonisten aus München gewesen.
Ja.
Uli Hoeneß dann aber den einen peinlichen Fehler gemacht, 45 Millionen Euro Steuern ungefähr zu hinterschlagen. Vielleicht war es auch ein bisschen mehr, man weiß nicht genau. Ist auch egal. Er hat die Strafe abgesessen. Seine Herz hat seine gerechten 11 Monate bekommen. Nein, ich glaube, er ist gerade, hat so Freigang oder sowas.
Ach,
hat seinen bayerischen Verdienstorden
er hat am Goldenen Löwen. Die gerechten 11 Monate abgesessen, ne?
Ja, die gerechten 11 Monate. Was man halt, weißt du, wir normalen Steuerzahler, wenn ich irgendwie eine Quittung versehentlich einreiche oder irgendwie eine Taxiquittung, wo nicht Stadtfahrt draufsteht oder von wo nach wo das geht, da muss ich 7.000 Euro nachzahlen und dann, und Uli Hoeneß geht für irgendwie, keine Ahnung wie viel, Millionen Euro für 11 Monate in den Knast, weil er hat natürlich große Verdienste um die Nürnberger Rostbratwurst geleistet und deswegen mal sicherheitshalber nicht so lange wegsperren. Außerdem macht der Knast ihn ja kaputt und dafür soll Knast so nicht da sein. Der Knast soll ja keine Strafe sein, sondern mehr so eine Art
Resozialisierungsprojekt.
Resozialisierungsprojekt. Also auch bei mir auf 4. Bei drei bei dir?
James Hetfield von Metallica, der Sänger von Metallica. Auch immer breitbeinig, immer da, immer zeigen, come on, immer. Ich war riesiger Metallica-Fan. Inzwischen ist das so eine.
Ray Garvey-mäßig.
Ja, ist so Ray Garvey-mäßig. Eigentlich kann man ja auch Ray Garvey und James Hetfield, vielleicht ist ja James Hetfield und Ray Garvey sind eine und die gleiche Person. Weiß man ja alles nicht. Aber ist auch breitbeinig immer, er wird immer das Publikum zerbersten mit der Metal-Mocke und so. Und ich war riesiger Metallica-Fan, viele, viele Jahre gewesen. Dann gab es diese Dokumentation Some Kind of Monsters, die wirklich offenbarend ist, die man sich immer wieder angucken kann, weil so viele unangenehme Sachen da sind. Und dann diese Gier danach immer zu zeigen, dass man der härteste ist auf der Bühne und auch die härteste Band, was sie schon lange nicht mehr sind, so, ne? Aber da ist total viel Alpha-Tier drin. Der hat Alpha-Blut. Alpha-Blut. James Hetfield.
Das kann ich total nachvollziehen. Alpha-Blut auch auf meinem Platz 3 ist es Heidi Klum. Es ist die einzige Frau in meiner Liste. Denn sie ist natürlich eigentlich die Model gewordene Maschine. Sie lässt niemanden neben sich sie überstrahlen. Also du kannst, wenn du bei Germany's Next Topmodel teilnimmst, kannst du dir sicher sein, selbst wenn du gewinnst und noch so haushoch, wirst du niemals Heidi Klum erreichen. Auch wenn die mittlerweile nur noch von Patex, Brit und irgendwie Tesa zusammengehalten wird, im Gesicht, aber auch ansonsten auch psychisch. Letztlich darf niemand sie überstrahlen, dafür sorgt auch schon ihr Vater, der das Alpha-Tier steuert quasi, oder zumindest auf dem Fahrersitz sitzt. Sie ist für mich eigentlich, die ist die sympathische Deutsche des 21. Jahrhunderts. Heidi Klum ist das absolute deutscheste Alpha-Tier der Welt.
Sehr gut. Auf Platz 2 bei den Alpha-Tieren bei mir auch eine Frau, Madonna. Madonna ist ein krasses Alpha-Tier, glaube ich. Ich glaube, wenn du bei Madonna in der Entourage bist und du machst einen Fehler, da wirst du, ich glaube, die, bevor sie dich feuert, erniedrigt sie dich nochmal auf übelste Art und Weise. Die hat sowas ganz Strenges. Die ist auch jetzt noch nicht gestürzt auf der Bühne. Da gibt es ein Video.
Ja, habe ich gesehen.
Hat auch irgendwie ihre Chefchoreografin gesagt, wir haben alle den Atem angehalten, als das passiert ist. Weil, weißt du, wenn bei Madonna ein Fehler passiert und sie hatte keine Schulter dran, ihr wurde am Umhang da irgendwie gezogen, dann ist, ich glaube, die kann dich so knechten. Ich glaube, Madonna, die hat so ganz perfide Foltermethoden und auch wirklich Dominanz. Also die kann machen, dass du dich fühlst, als wenn du ein Fickfehler bist.
Ja, und vor allem, sie hat so wunderschön, ich meine, sie sieht so wunderschön natürlich aus. Wie macht sie das mit ihren 78 Jahren? Also die sieht einfach wahnsinnig.
Du, die hat bei mir in Schmargendorf, da hinten hat die Madonna hier so einen Candy-Shop aufgemacht. Wie heißt es nochmal? Hard Candy? Mhm. Da sehe ich die immer morgens hier auf dem Rollator sitzen und dann macht die da ihre Übungen. Und so, die hat ein eigenes Fitnessstudio hier aufgemacht und ich glaube dadurch, dass die das alles macht, ne, da bleibt sie aggressiv, da bleibt die sportlich, da bleibt die immer jung, das wird so eine Johannes Hestas weibliche.
Ja, das ist sowieso so ein kleines bisschen so wie Iris Berben, finde ich, die ist ja die deutsche Madonna so rein optisch, die ist auch echt, die hat sich gehalten, man fragt sich, woran liegt das, warum sieht die in ihrem Alter noch so toll aus, Millionen normale Hausfrauen fragen sich das, woran kann das liegen, ich glaube es ist nichts anderes als Wasser. Und viel einfach Ruhe, viel Schlaf und Wasser.
Ich glaube, viele Millionen Hausmänner fragen sich das auch, ne? Also
auf Platz 2 bei mir ist der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis, muss man nicht mehr viel zu sagen. Ist einfach dieser Mann ist wirklich der.
Ein Mann, der bereit ist, sich mit allen anzulegen, ne?
Ja, und das ist auch ehrlich gesagt, er bringt so ein bisschen frischen Wind in die Europapolitik. Diese ganzen Van Rompuys und Mario Draghis von der EZB, das ist mir alles zu Abi-mäßig. Er ist so ein bisschen, der Hauptschüler, der auf die Gymnasiastenparty kommt und da mal irgendwie erstmal mit der hübschesten des Abi-Jahrgangs rumfingert und alle gucken mit den ganzen Studierten
und er sagt, wieso ist doch nichts dabei? Er sagt, da ist doch nichts dabei. Wieso?
Wieso? Sieht doch gut aus.
Sieht doch gut aus. Sieht doch gut an. Sie findet's auch gut, oder? Sag mal was!
Und die ganzen Anwaltssöhne und die Arztkinder gucken in ihre Batida de Cocos rein und wissen nicht genau, wie ihnen geschieht. Und das finde ich eigentlich das Tolle an Yannis Varoufakis. Mehr solche Politiker. Würde ich mir wünschen, dass Angela Merkel auch mal einen Motorradführerschein macht. Oder wenigstens einen Treckerführerschein.
Ja, das wäre gut. Obwohl, hat die bestimmt noch damals gemacht.
Im
ja,
Osten meinst du?
Du, wir müssen schon wieder Musik und Werbung machen. Oh, und dann kommt die Top 1 der großen Alpha-Tiere. Wir machen heute Spannung. Das macht man so in einer richtig guten Radiosendung. Bleiben Sie dran. Jetzt nur 3 Werbespots, 5 Songs. Dann kommt Wetter, Verkehr, Nachrichten. Und dann kommt in einer Dreiviertelstunde nochmal die Entscheidung hier, wer die Nummer 1 ist bei den großen Alpha-Tieren. Heute bei Böhmi und Schulze, ja, bei Sanft und Sorgfältig. Ne? So, und jetzt gibt es erstmal noch einen guten Song für Sie. Wir haben was rausgesucht hier aus unserem Plattenkiste. Hier ist
Love Will Tear Us Apart von Joy Division. Love Will Tear Us Apart von Joy Division. Das ist doch super.
Das kann man machen, ja. Obwohl, ja, die haben auch noch andere gute Songs. Aber wenn du das unbedingt hören willst, machen wir das.
Ja, das ist jetzt der große Hit von denen. Ist doch egal.
Gab's auch noch eine Coverversion von, ne?
Ich weiß.
Ich hoffe, ihr habt alle gut zu trinken, gut zu rauchen. Und ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, dass heute Abend eine Menge gebumst wird. Gefällt euch das?
Was uns noch mehr gefällt, hier ist Sanft und Sorgfältig, heute die große Sonntagabend-Party-Sendung im Radio. Wir sind gerade dabei, die großen 5 Alpha-Tiere zu dominieren.
Die großen überlegenen Menschen der Welt. Und hier ist der Platz 1 der großen 5 Alpha-Tiere von Olli Schulz.
Auf Platz 1 bei mir, perfekt, also das ultimative Alpha-Tier. Selbst nach seinem Tod wird er immer recht haben, egal was er sagt, weil er ein Mann ist mit Lebenserfahrung, Helmut Schmidt. Kein anderer hat mehr Weitblick, hat mehr Lebenserfahrung, sagt vielleicht nicht immer gute Sachen, sagt sie aber in einer Art und Weise, dass sie einfach stimmen müssen und hat nun mal wirklich, gilt als der letzte Charisma große Politiker. Und ist jemand, der immer noch
nachvollziehbar.
Und wenn man, ich würde James Hetfield nochmal austauschen und die 3 übrigens, da würde ich Götz George einsetzen. Der muss an den Alpha-Tieren auch dabei sein. Der ist mir auf dem Fahrrad im Grunewald entgegengekommen. Ist kein Witz.
Oh Gott, wirklich?
Im Winter mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Leder, also mit so einem kompletten Fahrradmontur. Voll derbe. Und ich meine, der geht auch auf die 80 zu. Und der zieht da, also durch mit so einem Mountainbike irgendwie, mit so einem Rennrad, da zieht er da an mir vorbei und schnauft noch nicht mal. Der schwitzt noch. Geht noch nicht mal eine Pore auf, wenn der 150 fährt hier. Also wirklich.
aber Helmut. Vielleicht hat er so ein E-Rad gehabt, ein Elektrorad. Der ist ja mal wirklich auch, geht auf die 80
oder
zu.
E-Beine, oder E-Beine vielleicht.
Kann auch sein.
E-Book-Beine.
Ja, kann ich nachvollziehen. Helmut Schmidt, die letzte große Instanz, ja. Autorität in Deutschland. Absolutes Alpha-Tier. Bei mir
mit
ist
einer
es,
Härte ausgestattet, die wir gar nicht mehr kennen.
Nee, der hat einen Weltkrieg erlebt und zwar, der war richtig mit dabei. Der hat ja alles mitgemacht letztlich.
Ja,
und hat danach das Land, was er selber kaputtgeschossen hat, also an dessen Untergang er selber als Soldat mitgewirkt hat, hat er danach wieder versucht, aufs Gleis zu heben, als Bundeskanzler und Wirtschaftsminister, als Bundeswirtschaftsminister. Musst du dir mal reinziehen.
Und ich da gab nur, es damals gab es halt auch nicht dieses, hier meine eigene Befindlichkeit, ja, ich habe ein Problem mit meiner Freundin und die halt geht's momentan nicht so gut oder hier oder da oder sie hört andere Musik als ich oder englisch scheiße. Da gibt es so eine ganze Befindlichkeit.
Ja, da ging's darum, ist es ein Lungensteckschuss oder ist die Arterie getroffen und alles andere war egal. So,
wie kann ich meine Kinder großziehen? Genau. Wo soll ich das Geld hernehmen? Wo kriege ich morgen Brot her? Egal. Deine Nummer 1 jetzt, Jan. Ja. Der großen Alpha-Tiere.
Also, weil er letztlich hat noch die Möglichkeit, so einen Helmut Schmidt-artigen Status zu erreichen, ist aber für mich eigentlich auch schon fast so einer. Es handelt sich um Till Schweiger. Dieser Mann, dem ist wirklich egal, was links und rechts an ihm herunterfällt, der geht seinen Weg, der läuft immer weiter, auch wenn alle sagen, halt besser an. Der ist quasi, wenn Stefan Effenberg in der Tempo-30-Zone stehen bleibt, kommt er mit dem Monster-Truck und fährt einfach über den drüber. Das ist ihm scheißegal, weil er hat immer recht. Ihn scheren keine Verkehrsregeln. Der macht seine Filme sowas von gegen den Strich. Dieser Mann ist so anti-Mainstream. Der ist so ein richtiger Deutscher, wie er im Buche steht. Der ist für mich das Alpha-Tier Number One und er sieht dabei so geil aus. Und obwohl er schon auf die 60 zugeht, hat er immer noch irgendwelche komischen 21-jährigen Girls da am Start. Wahnsinn, das muss man auch erstmal schaffen. Ist auf eine Art traurig, aber auf eine Art auch bewundernswert.
Ja, der Tilly, ne, der ist da irgendwie in ganz andere Sphären vorgedrungen, die uns für immer irgendwie, also die für immer verschlossen bleiben werden. Ach Jan, jetzt sind wir schon wieder fast durch. Ich wollte noch mit dir über deine Sendung reden. Ich wollte noch so viel machen.
Komm. Nee, wieso, ist nicht gut?
Doch, ist gut, ich bin ganz zufrieden. Jan, können wir auch mal, wir sind ja hier, ist ja ein kleines Telefonat. Ich bin ganz stolz. Ich finde das schade, dass ihr das alte Intro rausgenommen habt. Das gefiel mir so gut, wie du da auf diesem Dinosaurier reitest und diese ganzen Zeitungen und so. Das hatte irgendwas Reißerisches. Das neue ist mir ein bisschen zu flippig gemacht, ehrlich gesagt.
Zu poppig,
Ich fand das alte Intro gut. Was sehr, sehr geil ist, dass Dendemann dabei ist, finde ich sehr gut. Ich mach mal mal kurz Kritik. Hast du Bock drauf?
Gerne.
Und ja, mit dem Stand-up, da würde ich mir noch was überlegen. Alles andere gefällt mir sehr gut. Stand-up ist immer...
Was meinst du? Ist immer schwierig. Ne? Man denkt immer, Mensch, Schmidt, Raab,
genau.
Jetzt sieht's aus wie Letterman.
Ursprünglich kommt das alles aus USA Carsons.
Johnny Carsons.
Ja. Und dann Letterman und so. Also Letterman. Gemeine, geiles. Ich war gerade 2 Wochen in Amerika, Letterman. Und
du hast diesen englischen Slang so drauf. Wahnsinn. Genau.
Und ich finde, man müsste mal eine neue Idee sich, zum Beispiel, dass man Stand-up gar nicht mehr macht am Anfang, dass man da so steht und diese Gesten macht und so gelacht, sondern dass man auf dem Weg ins Studio schon eine Stand-up macht. Sagt, so, hier. Oder dass man irgendwie liegt oder dass man sich noch einen dazu holt. Vielleicht den Michael Andrack nochmal ausgraben oder so. Keine Ahnung.
Michael Andrack. Guck mal, der bekannte Michael Andrack, der so bei den Menschen im Gedächtnis drin ist, dass man ihn heute noch mit dem vollen Namen kennt, der Michael Andrack.
Ja.
Ja, weißt du, ich muss jetzt nicht mich groß rechtfertigen. Das Ding ist...
Ach Quatsch, musst du überhaupt nicht.
Nein, also kann ich total nachvollziehen. Früher war alles immer ein bisschen besser. Da kommt der Specs hassen auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem jetzt so komische Indie-Argumente um die Ohren hauen. Und im Stand-up kann ich nachvollziehen. Jeder Stand-up ist einfach, erstmal ist es wahnsinnig schwer natürlich, vorgeschriebene Gags vor Publikum, was jede Woche wechselt, zu performen. Ist aber ehrlich gesagt eine Form, man muss den Schmerz ertragen, weil es wird nie eine andere Referenz geben als Schmidt und Letterman und Raab, wenn man nicht mal irgendwie mal wieder antritt und das Ding mal versucht aufzuräumen. Ich habe jetzt 4 Sendungen hinter mich, verdammt nochmal.
Ich habe alle Sendungen hinter mich gebracht. Ich fand's sehr gut, Jan.
Ja, und weißt du, nach 4 Sendungen, Jimmy Fallon hat 4 Sendungen in einer Woche und ich habe da einen Monat für. Und das heißt, ich habe auch immer ewig von einer Sendung zur nächsten, um was zu verbessern und vergesse auch teilweise schon, was scheiße war in der letzten. Und ehrlich gesagt, es steht und fällt mit der Qualität der Gags und wie man gerade so drauf ist. Und ehrlich gesagt, ich finde auch diesen Drang zur Perfektion, ich mache auch gerne, wenn die Leute mal so eine Delle im Stand-up entdecken und sich drüber aufregen können. War das, was man, wenn man ehrlich ist, in den letzten 15 Jahren an Gottschalk geliebt hat, dass eigentlich nichts richtig funktionierte und man sich dann über die Klamotten und die Frisur aufgeregt hat. Und das ist eigentlich so mein Ziel, dass man immer so ein bisschen was hat für die Feinschmecker, die dann sagen können, ja, Stand-up ist mir egal, aber was hat er heute für eine Frisur? Oder Mensch, der Gag war nun wirklich nicht toll, ich kann jetzt nicht mehr zuhören, ich hasse ihn, ist auch wichtig.
Dann
ich
mache
einfach
so lange
weiter, bis alle damit sich dran gewöhnt haben.
Dann lass dich doch mal von Harald Glückler vor der Sendung einkleiden, wirklich.
Ist eine gute Idee.
Machst du dir French Nails?
Merkst du, dass ich da so ähnlich drauf reagiere, wie wenn ich dir dein Album rezensiere?
Ja.
Wenn ich sage, Mensch, Olli,
sagst wie, jetzt bist du zum ersten Mal ein Musiker. Wenn du
ja,
dann,
genau.
Nachdem ich 15 genau. Jahre unterwegs bin auf Tour, 6 Platten aufgenommen habe, darf dann der große Jan Böhmermann aus dem Medienbetrieb mir sagen, jetzt bist du das erste Mal ein Musiker.
Genau.
Weißt du auch,
ehrlich fühle ich mich auch, wenn du quasi als intelligenter Mensch, der jeden seiner Fehler in dem Moment bemerkt, wenn er ihn macht, mir hinterher von irgendwelchen halbseidenen Twitter-Freaks mir erklären lassen muss, dass ich gerade irgendwas nicht stimmte, dann kann man immer nur sagen, Mensch Leute, pass mal auf, wir können ja mal einen Tag tauschen, dann setze ich mich hin und schreibe einfach bei Twitter, was ich alles scheiße finde an euch und ihr macht mal meinen Job.
Ja,
so.
Aber das ist ja auch das Wahre, da hast du eben gerade einen sehr schlauen Satz gesagt, als intelligenter, reflektierter Mensch, da merkt man in dem Augenblick, in dem man scheiße war, dass das gerade nicht gut war. Also das war, das so viel weiß man ja selber. Und viele Leute schreiben man, das war dann nicht so gut. Und dann am liebsten würde ich ja, wie gesagt, mal zurückschreiben, ja, weiß ich selber. Und neulich, das, was du so gut fandest, das fand ich auch nicht so gut übrigens von mir.
Ja, genau. Das muss man auch mal sagen. Also es gibt Leute, die dann so Sendungen oder Alben abfeiern oder Songs abfeiern. Und bei mir sind es dann eben Sendungen, die sagen, Mensch, mega Show. Und ich kann einfach 2 Nächte lang nicht schlafen, weil ich genau weiß, das war einfach scheiße. Leute, die das geil finden, sind Vollidioten.
Kannst du heute,
es ist einfach nur mal so.
Kannst du heute schlafen nach unserer Radiosendung, Jan?
Auf jeden Fall, war eine gute Sendung. Also du warst heute nicht so richtig gut, aber ich meine, für dich ist das erste Mal, dass du Radio machst, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich bin Profi im Radio.
Das erste Mal seit 2 Jahren.
War eine gute Sendung, war sehr offen heute.
Irgendjemand hat mich angeschrieben, dass wir jetzt irgendwie die 100. Sendung oder so haben. Und
heute?
Ich weiß es nicht, heute oder nächstes Mal, aber ich bin auch überhaupt kein Jubiläumstyp. Das ist mir.
Nee, ich auch nicht. Nee,
weißt du,
auch nicht
jetzt so über den Oscar und wir meckern hier ab über Oscar und Dingsverleihung hier, wie heißt das, Echo-Verleihung und dann aber 100. Sendung, das ist auch Quatsch, komm, wir lassen das ganz weg.
So geil sind wir auch nicht, ne?
Nee.
So mach dich nicht so rar, so geil bist du auch nicht. War ein schöner Spruch. Von wem war der noch? Von dir oder von wem anders?
Nee, ich habe den von Fanny van Dann mal gehört.
Ja, okay. Aber ist ein super Spruch.
Der hat den mal irgendwo
nicht,
gesagt.
Machen Sie sich nicht so rar, meine Damen und Herren.
Bist du nicht.
So geil sind Sie auch nicht, meine Damen und Herren. Und wir hören uns deswegen nächste Woche wieder. Ihr sonntäglicher Zeitanzeiger, Olli und Janni, sanft und sorgfältig, kommen bald wieder. Ich höre die Sendung morgen als Podcast am Montag.
Ach, hörst du die manchmal nach? Hörst du die nochmal nach?
Ich hab die Sendung noch nie gehört, das würde ich auch nicht ertragen.
Ich auch nicht. Jan, ich gebe dir einen dicken Schmatzer auf die Backe. Und Sie da draußen, fühlen Sie sich mal in so eine Salbe, die Sie 20 Jahre jünger macht, eingerieben. Das war sanft und sorgfältig, heute am Sonntag. Nächsten Sonntag ist es wieder soweit. Und halten wir uns die Treue, bleiben Sie dabei. Wir brauchen das Geld. Wir haben gerade nicht so viele andere Sachen am Laufen.
Tschüss. Bis dann.
Ciao.